Was früher noch unglaublich klang, könnte morgen Realität sein. Sie hören ein Märchen aus der Zukunft. Die Nationalstaaten sind komplett, also abgeschafft, und es herrscht Space-Marxismus. Nur die menschliche Zivilisation und ihre Gruppen sind im Raum unterwegs. Das Meer ist erschlossen, die Fische sind riesengroß geworden. In der Zwischenzeit ist Lebensraum. Und wir, es gibt noch ein Netz von Raumschiffen, die eine davon ist Eisenbart und Meißendraht. Die MS Eisenbart Meißendraht. Unterm Captain Rudolf Eisenstein passen sie auf, dass die bösen Aliens nicht alles kaputt machen. Jetzt folgt die Pilotfolge aus den 60er Jahren. Ein geheimer Orden von imperialistischen Sternzerstörern fliegt im Warp Speed. Und jetzt geht's los.
Captain Eisenbär, melden Sie sich unverzüglich und geben Sie Ihre Koordinaten durch.
Ja, ich bin schon da, ich bin auf der Brücke. Ich bin 2 Meter nördlich und südlich. Wenn Sie jetzt links rausgucken, sehen Sie den Mars.
Captain Eisenbär, Sie haben die abgesprochene Route abgemacht, weg, also über draußen gefahren. Das ist ein Vergehen. Was haben Sie vor, Captain Eisenbär?
Ich muss noch... Das ist sehr unangenehm, dass Sie mich jetzt... Ich muss noch wohin?
Captain Eisenbär, das ist ein schwerer Verstoß gegen die Sternstrafe.
Nee, ich... Sie verstehen...
Paragraph, ich weiß.
Ja.
Das können Sie nicht machen.
Können wir nicht ausnahmsweise mal ein Auge wegmachen? Ich muss noch dringend Schuhe kaufen.
Wo wollen Sie denn Schuhe kaufen? Sie sind im Outer Rim. Da gibt's keine Schuhe. Sie erzählen mir doch Ihr dünnen Kokolores.
Nee, wirklich. Schuhe kaufen.
Ja.
Wegen der Schwerkraft sind meine Schuhe ganz falsch jetzt. Ich habe jetzt, die Füße sind jetzt bei mir oben. Und sind außerdem links ist rechts und umgekehrt, und die Zehen schauen nach hinten, ist wegen der Schwerkraft.
Captain, Sie hatten einen Auftrag.
Ja.
Einen Auftrag.
Ach so.
Sie sollten in die...
Ja, ich weiß.
Galaxie.
Ja, in die Galaxie, genau.
Und da gucken, dass die...
Ja.
Dass die Aliens...
Ja, eben, das sag ich ja.
...nichts Böses anstellen.
Das sag ich ja immer, die Galaxie. Das ist ja schon immer, wenn man die Galaxie, wenn da, und dann da geht's nämlich schon los. Kann ich jetzt kurz austreten gehen?
Na gut, Sie haben 5 Sternenminuten. Over and out.
Na gut. So, jetzt mal gucken hier, kann man alles verparkt hier.
Bling. Bling.
Ja, was ist das jetzt hier?
Bling!
Ich drück mal, glaube
ich,
diesen...
Bling!
Computer ist das, glaube ich.
Bling, bling, bling!
Nee, Computer war es nicht. Oh. Ich glaube, ich muss... Ah, Moment, hier.
Hui! So, Captain.
Ja?
Warum ignorieren Sie mich die ganze Zeit?
Nee,
ich sitze neben Ihnen und warte auf Befehle, und Sie drücken hier auf den Knöpfen herum. Ich bin doch hier dafür da, die Knöpfe zu
drücken. Ach so, ja.
Ja, ich verstehe nicht, was war denn das jetzt gerade wieder für ein Telefonat?
Nee.
Haben Sie wieder Privattelefonate geführt, Captain?
Nee,
Blaubeert, Eisenbert.
Mir wurde untersagt, dass ich jetzt, aber... Alles gut, wir behalten den Kurs bei.
Kurs auf das Freizeitland...
Schuhmücke. Im Outer Rim. Da ist nämlich Sail.
Ja, da gibt's eine Rutsche.
Gibt's
eine Rutsche.
Auch das noch.
I
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart. Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja.
Ja, da sitzen wir wieder.
Wie aus dem Wurmloch geplumpst.
Das hätten Sie nicht gedacht letzten Monat.
Nee.
Als wir unser Finale angekündigt
haben. Wir haben uns so regelkonform verabschiedet.
Ja.
Es haben uns Leute angerufen und gebettelt, nicht wahr?
Ja. Und wir haben gesagt, nee. Da ist nichts zu machen.
Wir haben Finale gemacht. Finale heißt Finale.
Ja.
Wer A sagt, muss auch Finale sagen.
Genau, richtig. Und dann wurden wir aber irgendwie... Heute Morgen bin ich aufgewacht und dann hieß es, ja, heute ist für Sie, was steht in Ihrem Kalender? Ja. Sendung.
Weil sich das bei Google, bei gibt auch andere Suchmaschinen,
ja,
bei denen man Kalender erstellen kann.
Schuhmücke.
Weil Sie da eingestellt haben in Ihrem digitalen Kalender wir kommen langsam auf das Thema der Sendung, weil Sie da eingestellt haben, ja, monatlich jeden vierten Sonntag im Monat wiederholen. Und jetzt haben Sie den Salat, jetzt sind Sie da drin gefangen. In der Nummer kommen Sie nicht mehr raus.
Ja.
Sie können nur einzelne Termine löschen. Und selbst das geht nicht.
Ja, selbst das geht nicht.
Selbst das
geht nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr mein Passwort, aber ich bekomme trotzdem täglich die Erinnerung.
Bitte, aber Sendung. Da sehen Sie, das ist mit der Zukunft, mit der Planbarkeit ist so eine Sache.
Ja,
mit einem Kalender geht's ganz gut, aber man muss sich man ist dann auch Slave to the Machine, wie man sagt im Angloamerikanisch, nicht wahr? Also,
ja, oder Ex Machina, Deus Ex Machina. Ja,
das ist man dann nicht, weil das wäre ja dann, wenn zum Beispiel die Google-Brüder, die sich ja das Deutschland in Nord und Süd aufgeteilt haben, wenn die sagen, gemeinschaftlich...
Das eine ist Puma geworden, das andere Google, ne?
Ja.
Ja.
Und Alphabet.
Ja.
Und die sagen dann, heute löschen wir alle Eisenbad-Meisendraht-Termine aus
Herrn Eisenberts
Kalender. Das wäre ein Deus Ex Machina. Und dann wäre vorbei.
Ja.
Ist aber nicht gewesen. Jetzt sitzen wir wieder da, Herr Eisenbart.
Und was haben Sie gesagt? Man ist dann
slave to the machine.
To the rhythm.
To the machine.
Ja.
Rhythm is a dancer.
Rhythm is a dance floor.
Ja.
Ja, genau. Ist eigentlich über Google, hat es was mit Pumuckl auch zu tun? Das wäre doch mal was.
Ja, das wäre mal eine Recherchefrage.
Wir haben heute einen speziellen Rechercheplatz ausgelobt. Sollten Sie einen Computer daheim haben, können Sie anrufen. Immer wenn wir Recherche fragen. Wir haben vielleicht auch einen kleinen Jingle vorbereitet, immer wenn Sie diesen Jingle hören, dann hauen Sie in die Tasten und rufen uns gerne an und sagen, wie die Antwort ist.
Die Eisenbad-Meisendraht-Rechercheanfrage. Unser Publikum beantwortet unsere Fragen.
Ja, finden Sie mal raus, ob Pumuckl irgendwas mit Google auch zu tun hat oder umgekehrt. Und ob das dadurch eventuell zu Einschränkungen kommt, heute auf der Datenautobahn.
Ja, das war ein interessantes. So eine
mittelmäßige neue.
Ja, wir sind Low Energy heute, Herr Eisenbart.
Ja.
Das liegt aber auch an der drückenden Hitze.
Ja.
Und an den Zukunftsprognosen. In unsere heutige Zeit, wollte ich schon sagen. Unsere heutige Sendung steht unter dem Banner, nicht wahr? Unter dem Motto.
Ja.
Zukunft. Was jetzt? Quo vadis Zukunft?
Und wem zum Vorteil?
Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit Zukunft. Ich habe sehr, sehr viel geschaut.
Ja.
Was gerade Zukunft so macht.
Ja.
Aktuell. darüber können wir reden. Und wir werden uns natürlich einige Texte anhören. Wir wurden reich beschenkt aus dem Eisenbad- und Meisendraht-AutorInnen-Pool.
Da konnten Sie heute mal gar nicht, bei der Recherche konnten Sie gar nicht in Ihr geliebtes Wikipedia reingehen, weil da ist nur drin, was schon war.
Richtig, richtig.
Kann man da auch googeln, was noch nicht gewesen ist?
Ja, wir werden sehen. Ich habe ein paar Wikipedia-Artikel tatsächlich dabei, aber nicht nur. Vor allen Dingen Philosophie habe ich viel mitgebracht. Das ist zurzeit ja so ein kleines Steckenpferd von mir. Ich habe so ein Steckenpferd zu Hause mit so einer gepuderten Perücke, nicht wahr?
Ja.
Das heißt Kant.
Ja.
Und dann mache ich damit Hobbyhorsing, Herr Eisenbart.
Aha.
Ich hüpfe damit über die schwierigsten geistigen Hürden, hüpfe ich mit Kant drüber und hoppel dann so und stelle das ins Internet auf TikTok und dann wird das retweetet und dann freue ich mich ein bisschen.
Ist jetzt auch schon ein alter Hut.
Hobbyhorsing ist ein sehr alter Hut. Das ging ja schon sehr früh los eigentlich.
Ja.
Ist jetzt bloß kurz im Internet populär geworden.
Sagt Ihnen Maifeld Derby was?
Nee.
Ist so ein Festival
von
Konstantin Gropper von Get Well Soon.
Ja.
Ein richtiger Rockmann.
Ja. Das ist der immer die Motorräder umbaut in Norddeutschland, ne? Und dann so ein Festival veranstaltet.
Ja, genau.
Und dann so Bierflaschen in den Auspuff rein montiert und so. Ja,
ich kenne
mich aus. Ich kenne mich aus.
Und da gibt's auch immer Hobbyhorsing-Event mit so ist da wirklich so ein Turnier?
Ja.
Und am ersten Festivaltag, da dürfen alle mitmachen und dann kommt man in die Runden weiter.
Ja, sehr gut, Herr Eisenbart.
Und dann am Schluss kann man sogar, ich glaube, 10 Mark gewinnen.
Okay. Lesen wir kurz die kurze Definition von Zukunft. Das ist nicht interessant, die Definition von Zukunft zu lesen, finde ich irgendwie eine lustige Idee.
Ja.
Weil es doch ein ubiquitäres Wort ist, könnte man sagen,
Herr Eisenbart.
Wir alle leben ja in der Zeit. Also unser gerade heutzutage ist unser Verständnis von Zeit ja auch, es gibt da eine Vergangenheit, es gibt da eine Gegenwart, es gibt eine Zukunft, wir sind gerade in der Gegenwart und schauen mal hinaus in die Zukunft oder schauen mal zurück in die Vergangenheit, nicht wahr? Ist eigentlich so ein alter Hut für uns alle. Sind wir drin aufgewachsen in dieser Zeit?
Ja.
Aber man kann sich ja mal angucken, was ist das überhaupt? Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen...
Aber, können Sie noch kurz anmoderieren? Das ist jetzt...
Die erste von
drei Sendungen ist über...
Ach so, das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Danke für den Hinweis. Genau, wir blicken jetzt hinein oder wir stehen am Anfang eines Triptychons, eines Eisenbad-Meisenrad-Triptychons. Und zwar Zeit, könnte man sagen, auf der Suche nach der Zeit.
Nach der dieser vermaledeiten
Zeit. Genau, machen wir ein Opus Magnum, haben wir uns gedacht, nach dem Finale.
17 Bände.
Nach dem Finale können wir uns mal richtig aus dem Fenster lehnen. Und Sie werden jetzt drei Folgen hintereinander haben. Jetzt sind wir in der Zukunft, dann kommt die Gegenwart, dann kommt die Vergangenheit.
Also
in der Mitte.
Im Mai kommt die Gegenwart.
Im Mai ist noch eine ganz spezielle Folge noch dazu. Also man hat es ja bei den Altarbildern auch immer so.
Ja.
Das sind außen zwei langweilige Bilder und in der Mitte geht's richtig zur Sache.
Da ist ordentlich was los.
Die klappt man dann so auf.
Da bekommen die Augen was zum Gucken.
Genau. Und so wird es bei uns auch ablaufen, dass das so ein Spannungsigel vielleicht.
Ja,
oder Igel. Ein Spannungsschwerthai. Dass man sagt, in der Mitte ist die Flosse oder wir hacken das Schwert. Das Schwert ist ganz flach,
was
fängt an.
Sie?
Das hacken wir ab, das essen, das verkaufen wir als Potenzmittel. Und in der Mitte ist die Finne, nicht wahr? Und da steigt es in der Mitte an. So ist es bei uns im Trialog der Zeit.
Herr Eisenbart. Also freuen Sie sich auf die nächsten.
Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. So, also Herr Eisenbart, jetzt gucken wir uns kurz die Definition an, dann hören wir einen kurzen Text und dann steigen wir richtig ein. Also, erstmal die Definition. Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt. Das Wort geht auf das Verb kommen zurück und hat im Mittelhochdeutschen noch eine religiöse Dimension im Sinne eines bevorstehenden Herabkommens Gottes. Was sich auch an der identischen Wortbildung des lateinischen Adventus, Ankunft, Zukunft, Vergleiche Advent zeigt. Forschungsansätze, die sich mit den Methoden unterschiedlicher Disziplinen mit Zukunft befassen, werden als Zukunftsforschung oder Futurologie bezeichnet. Und hier habe ich noch einen kleinen etymologischen Einschub bei Elis, Kiapus, Maffeis und Sulzbacher, um das mal korrekt zu zitieren. Etymologisch gesehen ist das Wort ein Kompositum aus der Präposition zu und dem substantivierten Verb kommen, hatten wir schon, ähnlich wie Ankunft von Ankommen und Unterkunft von Unterkommen stammen. Durch das Verb kommen, das eine Bewegung ausdrückt, ist das Wort stark räumlich geprägt. Es bezieht sich platt gesagt auf das, was auf uns zukommt. Die temporale Dimension im Sinne einer bevorstehenden Zeit findet auf einer zweiten Bedeutungsebene statt. Das semantische Feld des Zukünftigen umfasst außerdem den lateinischen Wortstamm futur, der unter anderem für das grammatikalische Tempus und für das Adjektiv futuristisch verwendet wird. Das lateinische Wort futurus ist selbst das Partizip futur des Verbs sein.
Ja.
Ist das nicht schlecht?
Ja.
Das ist doch gut, oder?
Das ist sehr gut sogar.
Dass es im Lateinischen schon selbst das Partizip futur ist von sein, ist doch gut. Und bedeutet demnach das, was sein wird. Zukunft kann somit, also es ist aus dem Sein, aus dem Wort Sein gebildet, das ist doch toll.
Ja.
Das ist bei uns nicht so. Bei uns heißt es nicht wird.
Wird wäre auch gut.
Wäre eigentlich gut, oder?
Erste wird, zweite wird.
Ja. Schauen wir doch mal, was die wird so bringt. Wäre schon witzig. Zukunft kann somit nicht nur für sich alleine stehen. Zum einen ist Zukunft in der menschlichen Wahrnehmung einer linearen Zeitabfolge strukturell und trennbar mit den Konzepten Gegenwart und Vergangenheit verbunden. Deswegen ja, haben wir ja auch drei Sendungen und nicht eine. Zum anderen ist es nur ein kleiner Schritt vom Zeitraum zur Raumzeit. So, mit diesen paar Gedanken hören wir jetzt kurz rein. Ach, jetzt suchen Sie mal einen Text aus, Herr Eisenbart, als erstes. Sie können wild wählen. Wir haben ganz viel dabei heute.
Ja. Ja, gerne.
Dann. Passt alles.
Dann mach ich doch gleich mal. Carsten Stephan. Brückenbauer?
Ja.
Ja, hören wir
Brückenbauer, das? Brückenbauer Blieskes Prima Perspektiven.
Ja, ist doch wunderbar.
Das ist ein gutes, gelesen von Verena Schmidt. Und gesungen auch. Aber hören Sie selber.
Ich höre selber.
Manchmal geht er über Brücken ohne Blick. Manchmal sieht er einen wunderbaren Strick. Manchmal möchte er Sprengmeister sein. Manchmal stürzt auch eine Brücke selber ein. Manchmal scheint sein Werk sehr gut zu gehen. Manchmal hat er ein paar Pfeile übersehen. Manchmal ist er schon am Morgen blau. Und dann grölt ein Lied er übern Bau.
Nur noch 7 Brücken und dann gehen 7 Jahre zur Rente überstehen, 7 Jahre streich ich nur Asche ein, aber dann herrscht Südsee-Sonnenschein.
Manchmal spuckt er auf den dicken Briefumschlag, manchmal hasst er einen jeden Brückentag, manchmal wirft er sich beinahe vom Kran, manchmal Steine auf die Autobahn. Manchmal tobt er durch das Baubüro, manchmal hockt er stumm im Dixi-Klo, manchmal trägt er seidene Dessous, manchmal sagt er, jetzt ist aber Schluss.
Nur noch 7 Brücken und dann gehen, 7 Jahre zur Rente überstehen, 7 Jahre streich ich nur Asche ein. Ach, dann hast du die Sonnenschein. Nur noch 7 Brücken und dann gehen. Asche ein. Aber dann herrscht Südsee-Sonnenschein.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ja.
War gut gemacht, oder?
War gut gemacht.
Gut gesungen auch.
Ja, wusste ich gar nicht, dass Lyrik auch so schön ist.
Also rein thematisch kann man sagen, hier geht es halt um den Ausblick auf die Rente. Endlich das Hamsterrad verlassen, nicht wahr? Das ist ein bisschen das Thema dieses Textes. Und darüber werden wir uns auf jeden Fall in der zweiten Hälfte der Sendung noch größer unterhalten.
Weil, gerne.
Heutzutage, wenn man sich über die Zukunft Gedanken macht, Herr Eisenbart, habe ich festgestellt, ich habe viele DenkerInnen studiert in den letzten Tagen, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Es geht eigentlich immer um eine Frage tatsächlich heutzutage.
Ja.
Raten Sie mal was.
Was mache ich eigentlich in 10 Jahren?
Nee, ich meine, wenn man so grundsätzlich nachdenkt.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
Na, all das nicht mehr. Das hat man früher gemacht. Kant, Heidegger,
ja.
Also die Leute, dieses alte Eisen.
Ja.
Die haben sich so über die grundsätzlichen Fragen von Zeitlichkeit und Räumlichkeit und was ist und was ist nicht und worüber können wir überhaupt was wissen und so. Das ist ja alles, sind ja alles halbe Hüte. Wenn Sie heute Hegel lesen, dann denken Sie, ich hätte es mal besser gelassen.
Hätte ich es mal lieber gelassen.
Ja, ne? Also ich habe für letzte Sendung habe ich Hegel gelesen.
Ja, ich weiß.
Habe ich Ihnen das erzählt?
Ja, haben Sie angegeben damit.
Und habe es dann gar nicht wirklich verwendet.
Hätten Sie es gleich
hätte ich lassen können.
Ja.
Das Ende der Kunst wollte ich erörtern, ja.
Ja.
Habe ich nicht in der Sendung gemacht. Aber ich möchte diese alten Eisen ein bisschen zur Seite stellen und möchte mich gerne heute auch ein bisschen auf die Postmoderne. Wir sind ja in der Zukunft, ne? Wir müssen ja nach vorne denken.
Ja.
Und wenn man das macht, dann liest man eigentlich immer nur, was machen Sachen? Kapitalismus eigentlich.
Ah.
Also wie geht's weiter mit dem Kapitalismus?
Ja.
Wie kann man das, was wir jetzt sehen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, wie kann man das in die Zukunft denken?
Ja.
Wie die Gesellschaft funktioniert? Und man muss ja konsternieren,
ja,
dass der Kapitalismus ja in alle Poren der Welt vorgedrungen ist und die Gesellschaft umgebaut hat, nicht wahr? Also da werden wir auch gleich mal bei Deleuze zum Beispiel, hieße das dann ja, dass eine Deterritorialisierung, die da stattfindet.
Okay.
Ja? Also alles wird quasi, alles fliegt auseinander, alles fliegt um die Ohren.
Ja.
Und dann ist die Frage, was, das ist ja eigentlich ein interessanter Zustand, wenn alles umgebaut wird durch eine Kraft, nennen wir sie mal Kraft. Und was heißt das für die Zukunft?
Ja.
Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen heute im Laufe der Sendung reden, aber vielleicht sollten wir erstmal noch einen kleinen Schritt zurücktreten und uns mal so ein bisschen, was fällt Ihnen denn ein, wenn wir von der Literatur einfach mit der Literatur anfangen. Was fällt Ihnen zur Literatur und der Zukunft ein?
Ja. Ja, ich sag mal Sci-Fi.
Sci-Fi? Also, was ist Sci-Fi?
Science Fiction.
Science Fiction, ja.
Wo man sagt, man überlegt mal in eine gewisse Richtung.
Ja.
Zeitlich.
Ja.
Und wie sich bis dahin möglicherweise die Science, also die Wissenschaft, damit ist gemeint zur Naturwissenschaft und auch Technik und so geändert hat, verbessert hat. Vielleicht fliegen wir da schon zum Mars.
Ja.
Oder zum Beispiel Transhumanismus.
Ja, darüber werden wir auch noch natürlich reden müssen. Leider.
Ja.
Ja.
Oder zum Beispiel, wie sind die Preise da in der Zukunft?
Die Eierpreise.
Die Eierpreise. Das ist ja was, worüber man jetzt schon nachdenken. Man kann ja zum Beispiel bunkern.
Ja,
also hamstern, kann man
auch.
Hamstern. Oder man kann zum Beispiel, man kann kellern, das Haus unterkellern.
Ja.
Und dann kann man da schon mal reinhamstern.
Ja. Oder man kann sich Hühner anschaffen, die dann die ganze Küche voll kacken.
Ja.
Zum Beispiel, aber man hat Eier am Morgen.
Aber da ist auf jeden Fall viel Angst dabei.
Da ist viel Angst dabei, immer, ja.
Also bei Science Fiction auch.
Ja.
Also zum Beispiel bei Lem.
Stanislav.
Ja.
Lem.
Stanislaus.
Berühmt mit seinem, weiß ich nicht, was würden Sie als berühmtestes Werk?
Solaris
oder die Ameisen, die am Wegrand sitzen, wie heißt das noch?
Das ist aber von den Stroganov. Gebrüder Stroganov.
Lecker.
Strogatzky, Stalker. Auf jeden Fall ist es bei Lem, der macht da erstmal so 80 Seiten lang nur Naturwissenschaft auf.
Ja.
Bevor überhaupt die Geschichte losgeht.
Und
das fand ich sehr, sehr spannend. Als kleiner Bub.
Ja, stimmt.
Da saß ich immer da und habe mir gedacht, das muss wohl alles auch stimmen, wenn der so viel darüber weiß, über Solaris zum Beispiel.
Ja.
Weil er erstmal ganz viel darüber erzählt. Und da denke ich mir, woher weiß der das?
Das ist aber interessant, dass Sie das sagen. Also eine lange Beschreibung, wo quasi vorgefüttert wird, eine Welt gebaut wird quasi und genau erklärt wird, bis ins Detail, wie sie funktioniert.
Ja, oder das steht dann in den Büchern, ist geschrieben.
Erstmal lang, genau.
Ja.
Und da sehen Sie ja eine Verbindung zu einem anderen Genre, nicht wahr?
Ja.
Nämlich, wenn Sie Herr der Ringe aufmachen, ist das auch so. Da schreibt er auch erstmal, die Gräser sind 2,50 Meter hoch.
Oder die Bibel. Da erstmal Genealogie. Irgendwie 200 Generationen, damit man erstmal weiß, wer überhaupt die Figuren sind.
Ja.
Ist ja dasselbe wie im Theaterstück, im Drama. Steht vorne auch immer drin, wer ist.
Ja, stimmt.
Und dann noch eine Zofe, ein Kammerdiener, ein Schuhmacher.
Schuhmacher, eine Schuhrutsche
im
Schuhladen.
Ohne Beine.
Ja.
Oder zum Beispiel sein Bruder, ein gewiefter Hundeflicker.
Ja.
Also so, das ist ja so ähnlich.
Aber Science Fiction war noch nicht immer so, wie Sie es gerade beschreiben. Sie beschreiben gerade ziemlich präzise, was man heute unter Science Fiction versteht.
Ja. 70er Jahre.
Früher, da so um die Jahrhundertwende 1851, findet der Begriff erstmals Verwendung.
Aha.
Zur Weltausstellung in London und wurde danach im frühesten 20. Jahrhundert nochmal benutzt für ein Science-Fiction-Magazin, Amazing Stories, unter dem Namen Scientifiction erstmal.
Scientifiction.
Und habe das dann sozusagen Scientifiction erstmal genannt.
Kofferwort.
Das ist ja sozusagen. Und da ist hier die Definition noch eine leicht andere. Ich lese mal kurz vor.
Ja.
Mit Scientifiction meine ich Geschichten nach Art von Jules Verne, H.G. Ja. Wells und Edgar Allan Poe.
Ja.
Eine hübsche Romanze.
Ja.
Vermischt mit wissenschaftlichen Fakten, das ist das, was Sie gerade gemeint haben, und einer prophetischen Vision.
Ja.
Also da haben wir noch so ein bisschen da schwingt noch so ein bisschen Ende 19. Jahrhundert mit, dass da noch eine Romanze, Romanze mit dabei sein muss und dass es eine prophetische Vision ist. Natürlich kann man das auf die heutigen Science-Fiction-Material ja auch anwenden, dass es prophetisch ist, aber wir würden es eigentlich nicht mehr als prophetisch framen, nicht wahr? Wir würden eher sagen, es ist eine Extrapolation, nicht wahr? Die Erwartung anhand dessen, was gerade ist, projizieren wir in die Zukunft. Aber damals bei H.G. Wells oder eben Jules Verne auch, sind das ja wirklich eine andere Art von in die Zukunft denken gewesen noch. Auch natürlich auf der aufkommenden Wissenschaft aufbauend, aber nicht der Art extrapolierend, sondern eher prophetisch tatsächlich, in dem Gedanken, ich sehe ein bisschen in die Zukunft und überlege mir wilde Geschichten. Und das erste...
Oder Karl May, ist das sowas? Ist das auch sowas?
Sie meinen Karl May, Attacke auf Luna 13, der berühmte Roman, wo sie mit...
wo die mit den Pferden sind?
Ja. Ist bestimmt auch Science-Fiction. Aber was auch Science-Fiction ist, der sagen wir, kanonisch erste Science-Fiction-Roman, raten Sie mal? Ich gebe Ihnen einen Tipp, ist von einer Frau geschrieben.
The Frankenstein?
Richtig, The Frankenstein. Also auch das ist ein Science-Fiction-Roman.
Ah,
weil er spekulativ ist.
Ich dachte, es wäre American Gothic.
Nee.
Nee?
Also steht hier nicht in meinen Aufzeichnungen. Also darüber haben wir auch schon gesprochen, nicht wahr? Also Mary Shelley schreibt, also wird in einer Männerrunde dazu angestiftet, doch auch mal was zu schreiben.
Sherry Melly?
Denkt sich, dass sie das auch kann.
Ja.
Und schreibt einen Jahrhundertroman, könnte man fast sagen, Frankenstein. Also nicht wahr? Also auch eine Geschichte, in der Wissenschaft vorkommt. Wir bauen
nicht
einen.
Auch, wenn jetzt von Robert Eggers, wird es jetzt nicht verfilmt?
Bestimmt.
Habe ich doch gehört.
Bestimmt.
Also das ist.
Den könnte man echt mal verfilmen, den Frankenstein. Warum das noch nie jemand gemacht hat.
Das ist ein sagenhafter Stoff. Warum der noch nicht verfilmt wurde, also.
Naja, jedenfalls dort wird ja ein Mensch, also da geht es ja auch darum, was kann diese aufkommende Wissenschaft, diese Idee von alles ist vermessbar, die Welt ist vermessbar, der Mensch ist vermessbar, ist Leben überhaupt reproduzierbar technisch, nicht wahr? Das kommt alles da rein, der Homunculus, nicht wahr? Die Idee eines Homunculus, ein Menschenwesen, ein Golem ist natürlich auch Science-Fiction, nicht wahr? Also wenn man auf alte mystische Traditionen zurückgreift, da merken Sie diese Verschränkung damals von Mystizismus und Zukunftsdenken. Und Mary Shelley hat lustig drauf losgeschrieben und den ersten Science-Fiction-Roman Frankenstein ins Leben gehaucht.
Ja, da haben die anderen aber geguckt, hat sie dann gesagt. Oder?
Ja, da haben die geguckt, die anderen.
Die aber geguckt,
die Kartengenossen am Schweizer, irgendwie, ich glaube, am Zürichsee oder so saßen die beim Unwetter und...
Die haben gesagt, na, das wird was werden.
Ja. Sie hat es ihnen sozusagen gezeigt.
Genau. Hat es ihnen mit dicken Gorilla-Pranken in den Wanst gehämmert.
Ja, jetzt ein Text nochmal, dann reden wir als nächstes nochmal über eine andere literarische Kategorie, die was mit der Zukunft zu tun hat und arbeiten uns so langsam vor in die Gegenwart und dann in die Zukunft. So, wollen Sie nochmal aussuchen? Wir machen das heute mal ganz adlibbig. Meinen Sie? Ich mache die Adlibs. Sie müssen ansagen.
Dann machen wir jetzt ein Double Feature. Das kann ich kurz erklären, bevor Sie mir rein adlippen. Wir machen eine Double Feature.
Ah ja.
Und zwar habe ich zwei Texte gelesen von Mörtel aus der Musikredaktion, die uns freundlicherweise gelesen hat. Sie haben die aber auch mitgebracht.
Ach so, wollen Sie beide Versionen spielen?
Beide
Texte.
Das ist
eigentlich ganz witzig. Das sind sehr kurze Texte. Ja, das ist eine gute Idee. Machen Sie das.
Das machen wir jetzt. Wir probieren heute mal was aus, weil wir sind nämlich das Zukunftsmagazin Eisenbad und Meisendraht ab jetzt immer hier auf diesem Sendeplatz. Viel Spaß mit zuerst Bastian Kienitz mit seinem Text Leuchte mir in doppelter Ausführung und dann David Telgin, der Zug.
Man könnte fast meinen, uns wäre langweilig.
Ja, wenn man uns besser kennen würde. Und los.
Am Leuchtturm vorbei gehe ich in den Garten. Dort ist das Meer und dahinter ein sagenumwobenes Land. Er hält meinen Schattenpelz, welchen wir pflückten mit dem Tafelband und verschwitzten Händen. Auf dem Holztisch lag noch der Morgen und der Geruch von der Ferne im Gesicht. In dünnen Fäden trat die Sonne ein, und gleich dahinter folgte dein Licht.
Am Leuchtturm vorbei gehe ich in den Garten. Dort ist das Meer und dahinter ein sagenumwobenes Land. Er hält meinen Schattenpelz, welchen wir pflückten, mit dem Tafelband und verschwitzten Händen. Auf dem Holztisch lag noch der Morgen und der Geruch von der Ferne im Gesicht. In dünnen Fäden trat die Sonne ein und gleich dahinter folgte dein Licht. Zukunft wann? Zukunft wo? Zukunft wie? Zukunft. Der Zug rollt und rollt. Immer weiter, doch wohin?
Zukunft wann? Zukunft wo? Zukunft wie? Zukunft. Der Zug rollt und rollt. Immer weiter, doch wohin?
Ja, das ist ja schön. Das ist ja... Das ist
ein neues Format.
Das hier. Ist ja... Eigentlich ist das genial, Herr Eisenbart.
Ja,
da eigentlich sollten wir alle Texte von allen SprecherInnen...
Das fände ich wirklich sehr schön. Das ist wie so ein Zwiegespräch.
Ja.
Über dieselben Sachen.
Ja.
Aber in unterschiedlicher Art und Weise.
Ja. In unterschiedliche Modi, Herr Eisenbart. Herr Eisenbart, wir müssen ein bisschen durchheizen, weil wir haben sehr viel Texte und wir haben sehr viel Inhalt.
Ich weiß,
nächstes literarisches Genre, was Ihnen einfällt... Oder Textsorte, könnte man eher sagen. Nein, Textsorte ist auch falsch. Es ist schwer einzugrenzen.
Helfen Sie mir.
Eisenbad, eine Insel, ein Nichtort.
Schimmknopf?
Nein, nein, nein.
Ach, Utopia?
Ja, richtig, Herr Eisenbad. Eine Utopie.
Aha.
Das andere große Thema, wenn man über die Zukunft nachdenkt, nicht wahr? Oder schreibt vor allen Dingen in der Literatur. Dann haben wir es ja gerade bei Science Fiction, haben Sie ja schon gesagt, da geht es ja auch darum, spekulative Fiktion, nicht wahr? Also wir überlegen uns, was könnte der Zukunft sein?
Ja.
Und die Utopie, nicht wahr, spielt ein bisschen mit hier hinein in dieses Thema, nicht wahr?
Ja.
Also das, der Entwurf einer perfekten Gesellschaft ist ja quasi die Utopie.
Ja.
Und das muss nicht unbedingt in der Zukunft gedacht sein, das können Sie sich auch denken als ganz spekulatives Paralleluniversum oder so. Das wäre trotzdem noch eine Utopie.
Ja.
Also diese Zeitlichkeit ist nicht so gegeben wie bei dem Science Fiction. Aber natürlich sind Sie sehr schnell dabei, in die Zukunft eine Utopie zu schreiben. Nicht wahr? Was fällt Ihnen zur Utopie ein?
Thomas Morus.
Thomas Morus.
Utopia.
Utopia.
Also das ist Eu von gut. Und Topos Ort. Guter Ort. Das kann für Sie aber auch alles Mögliche sein.
Utopie.
Gegenteil ist Dystopie.
Ja, richtig. Also
schlechter Ort.
Richtig, richtig.
Also aber da merken Sie schon, es ist immer Topos.
Ja.
Es ist immer Ort.
Ort.
Also es ist nicht Zeit.
Stimmt. Es geht nicht um die gute Zeit, da haben Sie recht, ja.
Wenn es dann gekommen ist, dann ist es auch keine Zukunft mehr. Dann spielt die Zeit keine Rolle mehr.
Ist auch nicht so wichtig, ob es in der Zukunft ist oder nicht. Also um eine Gesellschaft zu beschreiben, eine perfekte, ist es ja völlig egal, in welchem Zeitkontext diese stattfindet.
Ja.
Denn die Utopie hat ja auch so ein bisschen immer so ein Sendungsbewusstsein. Man schreibt, also eine Utopie wird selten beschrieben, ohne dass man damit den Hintergedanken hat, der Autor oder die Autorin, damit auch was in Bewegung zu setzen, einen Aufruf oder eine Vorbildfunktion einzubauen in die Geschichte, nicht wahr?
Ja.
Und überall, wenn man über die Theorie der Utopie liest, kommt immer irgendwann der Satz, ja, aber die Utopien sind schon stark sind nicht mehr so im On-Vogue, sagt man. Also es gibt eine Ich habe das hier sogar, das Wort Utopie, Skepsis herrscht vor in der Gesellschaft. Und das schon sehr lange. Also es gab
die
mal
Grünen, Das ist dann immer so, die Grünen, die sagen dann, dass das vielleicht, dass man das mit dem Klima nochmal retten kann. Und da glauben aber alle nicht dran. Und wählen dann.
Ja, also gehen wir nochmal kurz zurück zu zum ersten Werk der Utopie. Wann ist das erschienen? Thomas Morus, haben Sie gerade selber genannt.
734.
Nee, ist aber schon recht alt trotzdem.
Ja, ist schon alt.
1516.
Ja, ungefähr doppelt so alt.
Also, wo befinden wir uns 1516 ungefähr?
Im späten Mittelalter.
Späten Mittelalter, frühe Neuzeit. Dieser Bruch. Ja, also Sie merken, es geht schon wieder in der echten Gesellschaft, während dieses Buch geschrieben wird.
Ja.
Da befindet sich die Gesellschaft in Umbruch.
Ja.
Wir haben die frühe Neuzeit.
Ja.
Wir haben die Entdeckung Amerikas natürlich als ein Land, eine Insel, könnte man jetzt in Anführungsstrichen, eine Insel, die da irgendwo ist in der Welt, die wir aus europäischer Sicht wohlgemerkt noch nicht gekannt haben.
Ja.
Und plötzlich ist alles möglich. Land der Möglichkeiten kommt dann später erst, aber das Gefühl ist, die Welt befindet sich im Wandel.
Ja, stimmt.
Wir schreiben uns quasi in dieses Vakuum, schreiben wir uns die perfekte Gesellschaft rein.
Ja.
Da ist Raum, plötzlich ist die Welt größer geworden.
Ja.
Und wo tritt die Krise der Utopie auf? Raten Sie mal.
2024. 2.
Herr Eisenbart.
Ja.
Beginn des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Also wir haben quasi die Moderne, haben wir übersprungen. Interessanterweise ist im 19. Jahrhundert auch noch positiv über die Gesellschaft geschrieben worden. Also über eine perfekte Gesellschaft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Scheitern des realen Kommunismus, der in sich auch eine Art utopische Idee ist.
Versprechung zumindest.
Versprechung. Gerät die Utopie als Form, als Idee, dass man eine ideale Gesellschaft überhaupt entwerfen kann. Geht in die Brüche, könnte man sagen. Das ist doch spannend.
Ja.
So, und wir befinden uns seitdem in einer sehr utopiefremden Gesellschaft, würde ich sagen.
Ja.
Sobald man eine Utopie skizziert, gehen Sie mal zu Ihren Stammtischkolleginnen hin.
Jetzt gleich.
Jetzt, dann nach der Sendung.
Ja.
Setzen Sie sich dahin und erzählen Sie, das ist die perfekte Gesellschaft, die möchte ich haben.
Ja.
Und dann sagt irgendjemand, na, das geht nicht, weil, zum Beispiel.
Ja.
Was ist mit dem Wirtschaftswachstum? Als Beispiel.
Ja.
Was ist mit X? Was ist mit Y? Und können wir überhaupt? Und sollten wir überhaupt?
X heißt,
und wenn
jetzt
Sie das
ja
machen,
Twitter,
das.
Ne?
Herr Eisenbart, ja. Worauf ich hinaus will, es gab allerdings einen Philosophen im 20. Jahrhundert, der sich mit der Utopie beschäftigt hat. Haben Sie Philosophie?
Nein. Also persönlich ja, aber ich habe jetzt nicht.
Also überlegen Sie sich. Ernst Bloch. Es geht um Ernst Bloch.
Ja.
Ja, er ist nicht vergessen. Man kennt den Namen schon noch. Aber was er so gemacht hat, wissen Sie es? Was war so Ernst Blochs Thema außer Utopie? Um was ging es ihm?
Nee.
Ernst Bloch ist nicht in die Frankfurter Schule reingekommen, weil er, ich überspitze jetzt, ist eigentlich aus demselben Schlag, ist aus Ludwigshafen, glaube ich, jüdischer Abstammung, hat viel durchgemacht während des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Und auch philosophische Gedanken zur Gesellschaft, kritische Theorie und so weiter. War auch befreundet mit Adorno, aber ist da nie so richtig reingekommen in den Zirkel, weil er sehr gerne über das Zuwerdende nachgedacht hat, also die Zukunft.
Ja.
Und eines seiner Hauptwerke ist das Prinzip Hoffnung, heißt das Buch.
Ja.
Er verteidigt darin die Idee einer Utopie im Sinne, dass zu der Zeitpunkt die marxistischen Theoretiker und die Philosophen linker Prägung Utopien auch, genauso wie ich es gerade skizziert habe, abgelehnt haben, auf dem Hintergrund des, was man in Russland gesehen hat, was man im Zweiten Weltkrieg gesehen hat und man eher über materielle Dinge nachdenken wollte und nicht mehr so spekulative Utopien skizzieren. Und Ernst Bloch war in der anderen Meinung, hat die so ein bisschen verteidigt, die Utopie, und hat es konkrete Utopie genannt. Also ein Denken über Utopie, das nicht mehr davon ausgeht, ein Idealzustand, der sowieso nicht erreicht werden kann, sondern sich darüber Gedanken zu machen, welche Kraft kann die Idee einer besseren Zukunft haben für unser Handeln. Es geht viel um Potenzial, könnte man sagen.
Ja.
Also was kann passieren und was können wir uns vorstellen und können wir daraus unser Handeln aufbauen.
Ja,
und
wie ist das Ziel mehr?
Und um es jetzt auf die damals doch so beliebte tiefenpsychologische Ebene noch zu heben, hat er die Idee von Freud genommen, dass man aus den Träumen wahnsinnig viel übers Unterbewusstsein lernen kann und dass das quasi ein Hinweis auf unser Menschsein geben kann. Ja. Und er hat gesagt, wir sollten aber nicht auf die Nachtträume schauen, sondern wir sollten auf die Tagträume schauen,
ja,
weil die das zu Werdende für uns, die, unsere Wünsche und unsere Potenziale quasi zum Ausdruck bringt, also um das auf die tiefenpsychologische Ebene zu heben. Genau. Und natürlich, Heimatbegriff hat Bloch auch nochmal umgeschrieben, weil wenn Sie heute Heimat denken, dann denken Sie ja zuerst an Heimatministerium.
Ja.
Söder isst Pommes zum Beispiel, ja, oder Söder sitzt auf der Toilette in Indien.
Ja, oder beim Papst, ne?
Oder beim Papst.
Haben Sie das gesehen, wie er gelacht hat?
Ja, ich hab ihn, ja.
Haben Sie das gesehen, ja, wie der gelacht hat?
Ja, der hat gelacht.
Der hat richtig gelacht, sagen, der hat ihn ausgelacht.
Ich muss mal kurz zu meinem...
Meine Meinung. Der hat den ausgelacht in seiner Kiste.
Also für Bloch ist Heimat nämlich nicht ein Ist-Zustand,
ja,
sondern Heimat ist ein Zukunftszustand. Ein Ort und Zeit, in der wir uns zu Hause fühlen, in der wir sein wollen. Und nicht ein Zustand, der reaktionär ist, so wie man heute Heimatbegriff oft liest. Nämlich, ja, dass man sagt, wir wollen wieder zurück zum Alten, da wie es früher war. Das ist bei Bloch nicht die Heimat. Die Heimat ist das ist das, wo wir hinwollen. Ja. Wir wollen die Heimat finden, so wie ein bisschen wie eine Verheißung. Hat auch was, ja, Prophetisches.
Hat auch ein bisschen was Esoterisches, wenn, ja, ich das so höre.
Ich möchte das in Kontext zu Hannah Arendt, ja, setzen. Hannah Arendt ist ja aus derselben Generation, hat sich, ja, auch, hat auch diese ganzen Zweiten Weltkriegsnummern miterlebt und sich auch Gedanken darüber gemacht, wie kann man denn überhaupt richtig handeln oder wie kann Politik funktionieren nach dieser Katastrophe des frühen 20. Jahrhunderts. Und bei Hannah Arendt geht es einen ähnlichen Gedanken, habe ich festgestellt. Nämlich Hannah Arendt sagt, die Philosophie bisher, dass die männlichen Philosophen immer auf den Tod gucken.
Ja.
Also was hinterlasse ich nach meinem Tod? Und also was hinterlassen wir als Menschen auch nach unserem Tod? Und darauf quasi das Handeln ausrichtet.
Ja.
Zu sagen, ich will was Großes hinterlassen, ich will irgendwas aufbauen. Und Hannah Arendt setzt da die Idee der Geburt dagegen und sagt, ja, wir könnten, und das ist ja auch Zukunft, nicht wahr? Geburt ist etwas in die Welt zu setzen,
ja,
von dem man nicht weiß, wie sie es genau entwickelt, nicht wahr? Ein Kind, sie können zwar das Kind ein bisschen erziehen oder in irgendwelche Bahnen lenken, ihm irgendwelche Chancen geben, aber was genau aus dem Kind am Ende wird, können sie selber nicht wissen und können,
ja,
sie nicht hundertprozentig beeinflussen. Und diesen Gedanken nimmt Hannah Arendt, und ich finde, das ist Bloch ähnlich, zu sagen, es geht eigentlich darum, das Denken und das Handeln auf die Zukunft auszurichten.
Ja.
Ist doch nicht schlecht, oder kann,
nein,
man doch mal
ist,
zum Thema Zukunft sagen?
Das gefällt mir wieder ganz gut.
Ja.
Aber das, was Sie vorher gesagt
haben, vielleicht muss ich den Herrn Bloch noch mal kurz. Der ist aber auch nicht so leicht, Herr Eisenbart. Der schreibt immer erstmal.
Hören Sie mal, Sie haben das letzte Mal den Hegel gelesen und jetzt sagen Sie, der Ernst, wäre zu.
Wir hören noch mal einen Text und dann gehen, also wir noch mal ganz kurz in den Bloch rein. Dann werde ich Ihnen schon noch.
Ja. Was hören wir denn?
Hören wir was Nettes, Kleines, weil wir jetzt gerade schon so im Philosophieren sind. Wir haben einen wunderschönen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen lache. Der Text heißt Dummes Gerede. Ich glaube, da kann man ein bisschen lachen. Andreas Brucker hat uns einen Text eingesendet. Und den haben wir, ich sag mal, AAA-mäßig haben wir den verfilmt. Und dann haben wir das Video ausgemacht, um es dann im Radio zu senden. Aber hören Sie selber.
Zukünftig träum von dir. Aber Gegenwart, ich habe Wut und brauch Blut, bin beleidigt und der reine Hass über ein politisches Kettensägenmassaker. Und du, Vergangenheit, du hältst den Rand.
Nee, tu ich nicht. Ich will mehr Ausdehnung für den Immerkrieg und so.
Captain?
Ja, Spock?
Faszinierend. Wir kommen nicht weiter voran, da sich das Universum genau in der Geschwindigkeit ausdehnt, in der die Enterprise in diesem Raum fliegt. Und somit befinden wir uns in toter Zeit gefangen. Und dafür bleibt uns aber viel Zeit, um Geschichten erzählen zu können, die mit Logik nichts zu tun haben.
Chekhov, nehmen Sie Kurs auf. Auf die perfekte Begleitung.
Eigentlich wollen wir doch alle Zukunft. Und die soll bitte schön jeder mit seinem Personality-Robot freigestalten können. Das heißt, er bügelt, kocht, wäscht ab und macht alles an Care-Arbeit, was es so gibt. Weiter wird er für uns unsere Arbeit auf der Arbeit tätigen und wir schauen ihm beim Arbeiten zu. Er spricht und knetet und lässt sich quälen.
Er fährt unsere Autos, damit Straßen eine Berechtigung für unser konservatives Verständnis der unsrigen konstruierten Welt aufrechterhalten. Er wird zuständig dafür sein, dass 80% an Schubladendenken verschwinden wird, dass Frauen eine Emanzipation erleben werden, die sie gar nicht beabsichtigt hatten, und Männer sich in ihrer toten Zeit neu finden müssen. Es konstruiert sich eine Welt, die dem jetzigen politischen missfällt.
Und welche Partei wählen wir dann?
Die für den Immerkrieg.
Ach, Jasbok. Und ich dachte, wir alle wollen die Demokratie retten. Scheinbar habe ich falsch gedacht.
Captain, es ist faszinierend. Ich verleugne meine elektronische Handfessel als Grund für meine geistige Befangenheit. Und schon erscheint alles als gut.
Scotty, die Angst im Maschinenraum müsste doch schon Warp 1000 erreicht haben. Und geben Sie schon Schub für raus aus dieser toten Zeit. Ich will Klingonengehacktes sehen.
Aye, aye, Captain. So lasst die Kettensägen für mehr politische Macht knattern.
Politik bedient sich einer konstruierten Wirklichkeit aus nicht realen Ängsten, denen wir Glauben schenken sollen. Da wir ja selber auch in konstruierten Wirklichkeiten und mit Angst vor deren Erwartungen uns selbst bei den Konsequenzen belügend erleben. Schon wissen wir, warum wir falsch wählen und dadurch enttäuscht voreingenommen Trübsal labern.
Captain?
Ja, Uhura?
Wir bekommen eine Nachricht aus dem konstruierten Raum. Sie verlassen den demokratischen Sektor und nichts scheiterte mehr, als du selbst zu sein. Jedes Handy hat seinen eigenen Schrecken.
Als ein selbstverwirrender Text
in einem flüchtenden Flugzeug.
Captain!
Ja, Scotty?
Wir haben Brainrot im Maschinenraum. Fortsetzung folgt, eventuell. So, haben Sie es verstanden?
Ja, natürlich. Ich habe ja auch...
Das war eigentlich für den Deutschlandfunk produziert, Herr Eisenbart.
Ja.
Aber die haben es abgelehnt, ich weiß nicht wieso.
Warum?
Also, haben sie nicht geschrieben, sie haben nur gesagt, vielen Dank für Ihre Einsendung, aber die Redaktion Superkicker hat kein Interesse an diesem Text. Fand ich schwach.
Ja, finde ich sehr enttäuschend. Wir wollten ja auch eigentlich zu Deutschlandfunk.
Ja, Herr Eisenbart, ich wollte ganz kurz noch, können wir kurz den Bloch abschließen? Ja, das ist mir schon ein bisschen ein Anliegen, dass Sie jetzt nicht hier rausgehen und denken, Bloch war so ein komischer Esoteriker.
Nee.
Das wäre mir schon wichtig, nein. Herr Eisenbart. Also, ich habe ja vorhin schon angeteasert, in der Postmoderne, und da befinden wir uns mit Bloch.
Ja.
Zumindest in den Vorformen der Postmoderne. Moderne bis Postmoderne. Geht es immer um die Frage, was ist denn mit dem Kapitalismus eigentlich los? Wo führt das uns hin?
Ja.
Und da kann man natürlich immer auf Marx erstmal gucken. Und Marx zum Beispiel war mit den Utopien gar nicht so zufrieden. Weil Utopien waren im Frühsozialismus ein großes Thema. Also die perfekte Gesellschaft umsetzen. Und Marx selber hat das kritisiert, hat gemeint, das ist eigentlich eine Kopfgeburt. Also eine Utopie funktioniert nur dann, wenn man sie mit Revolution auf die Füße stellt, nicht wahr? Das war so der große Kritikpunkt Marx am Frühsozialismus war, ihr macht überhaupt nichts Reales, sondern ihr denkt euch bloß Sachen aus. Der Marxismus, Kommunismus basiert ja auch darauf, dass es eine Teleologie fast schon gibt.
Ja.
Nämlich, dass es quasi unaufhaltsam der Kapitalismus an sein Ende stößt.
Ja.
Aufgrund von Ungleichheiten, aufgrund von Umbrüchen und dann kommt natürlich ganz logisch die Revolution. Also das ist so ein bisschen das marxische Weltbild. Und das ist ja auch ein Denken in die Zukunft bei Marx, nicht wahr? Und Bloch nimmt nun den Begriff Utopie und nennt sein Denken Richtung konkrete Utopie.
Ja.
Und kehrt damit diesen Vorwurf quasi um und sagt, das ist schon richtig, die Analyse von Marx, aber das Besondere am Menschsein ist die Zukunftsgerichtetheit. Und das ist auch sehr nah an Hannah Arendt dran, dass nämlich Handeln so ein menschlicher Trieb ist, der die Zukunft gestalten will. Und deswegen argumentiert er, dass es wichtig ist, anhand von Utopien das Handeln auszurichten. Die dem Begriff Utopie in abwertender Alltagsredensweise anhaftende Bedeutung des Unrealisierbaren, das steckt nämlich in der Utopie auch drin, das haben wir gerade ganz vergessen, dass man, wenn man heute sagt, das ist ja utopisch, dann meint man damit, es ist ja schön, aber es funktioniert nicht, wird durch das Adjektiv konkret ins Gegenteil verkehrt. Dieses Gegenteil heißt laut Bloch jedoch nicht keine Utopie, denn das ergebe Ökonomismus, also die Idee, dass
wirtschaftlich,
genau, dass das quasi das eine, ich nenne es gerne mechanisches Denkweise, sondern konkret werdende Utopie. Konkrete Utopie ist der Prozess der Verwirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des Zukünftigen tastend und experimentierend hervorgebracht werden. Ja. Der konkreten Utopie Ernst Blochs entspricht eine Haltung des militanten Optimismus. Dem Pessimismus auf der einen Seite sowie dem ruchlosen, ungeprüften Optimismus sei eine Haltung der Hoffnung gegenüber, da haben Sie wieder das Prinzip Hoffnung gegenübersetzen, die jedoch eine geprüfte sei. Hier spricht Bloch auch vom Optimismus mit Trauerflor. Verstehen Sie, worum es geht? Es geht um das Prinzip Hoffnung, nämlich das philosophische Prinzip bedeutet etwas, aus dem sich alles ableiten lässt. Und dass die Hoffnung quasi nicht heißt, einfach nur alles ist, wird toll und wird schon irgendwie, sondern mit Zuversicht irgendwie nach vorne gehen, so ein bisschen, so. Das wollte ich sagen. Ich finde das nicht schlecht, Herr Eisenbart. Und es ist doch gut, wenn man mal nicht immer nur vom Tod ausgeht oder vom alles zerreden, sondern dass man auch irgendwie, um voranzukommen, um aus diesem Kreislauf, den ich jetzt mal, also, Kreislauf ist ein gutes Wort für den Kapitalismus, um da rauszukommen, ein bisschen drüber hinaus denkt. So. Ach, 5 Minuten haben wir noch. Und nochmal zum Thema Heimat, ein Zitat von Bloch. Es geht um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war. Und dieses Zitat finde ich grandios, denn dieses Zitat werden wir später nochmal wiederfinden, wenn wir über Zukunft, also zeitgenössische Philosophen sich über die Zukunft Gedanken machen.
Ja.
Also ein Ort, der noch nicht ist, ist ja die Zukunft. Aber wo noch niemand war. Aber indem wir irgendwie trotzdem leben, also diese Zeithaftigkeit fällt so ein bisschen auseinander. Herr Eisenbart?
Ja.
Sie stimmen schon die Gitarre. Wer ist denn gestorben, Herr Eisenbart? Wer ist denn gestorben?
Ich weiß nicht genau.
Wissen Sie nicht? Nee. Ich war in München am Freitag.
Ja.
Ich habe mir einen Dom angeguckt. Es gibt ja in München einen Dom. Wissen Sie wer es ist?
Michael.
Michael der Dom.
Ja.
Heißen was?
Na, es gibt ja Stephansdom zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht heißt der in München Michael.
Ja, es gibt den alten Michel in München.
Aha. Aber
das ist nicht der Dom.
Habe ich verwechselt.
Haben Sie nicht richtig gemacht. Herr Eisenbart, das ist ja die Trost... Also, ich rede von der Frauenkirche, von der Münchner Frauenkirche. Furchtbar langweilige Kirche. Waren Sie mal da drin?
Ja.
Was für ein trostloses Innenausstattung. Also, dieses Kirchenschiff würde ich ja...
Das heißt, wenn Sie sterben würden...
Da will ich nicht begraben sein.
Ja. Ich war am Wochenende im Kölner Dom.
Ah, und wie war's da?
Fand ich nicht so langweilig.
Ja, ist ein bisschen mehr los innen, ne?
Das ist ein Mordsvehikel.
Das ist ja auch Frühgotik.
Ja, ich glaube schon.
Und die Frauenkirche ist Spätgotik.
Ja.
Ja, also schwach innen, aber es gab ein Orgelkonzert, was mich natürlich ein bisschen...
Von wem? Olga Neuwirth?
Ach, irgendjemand stand an der... Man sieht's ja nicht, die sind ja so weit oben.
Ja.
Und mit dem Rücken zum Publikum. Keine Ahnung.
Unverschämtheit.
Ich weiß nur, dass die Person Haare hatte. Naja, und da waren jedenfalls zwei Bistrotische.
Ja.
So hohe Bistrotische.
Ja.
Und ich, merken Sie, wo ich hin will? Zwei hohe Bistrotische mit Fotorahmen. Und da waren Bücher, wo man reinschreiben konnte, und da standen ungelogen 20 Meter Menschen standen da an, um in dieses Buch reinschreiben zu dürfen.
In München?
In München, in der Frauenkirche. Wenn Sie Lust haben, in Bücher hineinzuschreiben, gehen Sie doch mal in die Frauenkirche. Und es war ein Bild.
Aber von wem? Der Papst ist tot, der Papst ist tot. Der Papst ist tot, der Papst ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Kokoda. Ganz schön tief, oder?
Das war gut. Sie haben einen sonoren Bariton.
Ich habe mein Timbre rausgeholt. Mein Timbre.
Der Papst ist tot, der Papst ist tot. Er kann nicht mehr urbieren und orbieren. Der Papst ist tot, der Papst ist tot. Er kann nicht mehr helles Bieren und dunkles Bieren. Er kann nicht mehr Märzenbieren, er kann nicht mehr Doppelbock. Er kann nicht mehr Rotbieren. Er kann nicht mehr Pale Ale und Kellerbieren kann er sowieso nicht mehr. Go 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 Bier. Go 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 Bier. So, jetzt dürfen wir. Machen Sie noch mal ein.
Der Papst ist tot, der Papst ist tot, der Papst ist tot, der Papst ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodikokoda. Er kann nicht mehr krähen, Kokodikokoda.
Ja, wir haben es geschafft, der Papst, achso, wir sind natürlich unhaltbar traurig, aber es war ein gutes Alter. Man sagt ja auch immer so im Trauerflor, wir hatten es ja gerade, hier die,
Was haben Sie denn dann eigentlich da reingeschrieben?
Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit, habe ich reingeschrieben. Und jemand anderer hat drunter geschrieben, ja stimmt, das ist eigentlich ein gutes Zitat für die Stelle. Hätte ich auch drauf kommen können, hat sie mal gesagt. Das dauert auch immer so lang, bis die fertig sind, deswegen waren die Schlangen auch so lang.
Ja, und Söder war nicht da, ne?
Nicht als ich da war, vielleicht hat er sich irgendwo versteckt in den Reihen. Der hat ja auch jetzt so diesen im Gesicht, diesen...
Ja. Ja, sie machen gerade, ich sehe es, ich weiß, was Sie meinen.
Ja, also dieses im Gesicht.
Dieses
vorne, na? Vorne dran im Gesicht, vorne, dieses, unten.
So, Sie wissen, Sie verstehen.
Genau, damit auch möglichst die Mayo dann hängen bleibt.
Sie verstehen mich.
Ja.
Und die ungewaschenen Finger und die dreckigen.
Ja, diese dreckigen Fingernägel, ne? Und damit will er ins Papstbuch reinschreiben, die alte Sau.
Sagt Ihnen Zukunft der Vergangenheit was?
Zukunft der Vergangenheit, ja. Weiß nicht, nee.
Sagt Ihnen das was? Unser lieber Freund Dr. Theobald Fuchs. Der macht immer einen Vortrag. War ich mal im Copernicus
Center.
Center im Astrodom.
Ja.
Und da hat er den Vortrag gehalten, Zukunft der Vergangenheit. Und hat mal verglichen, was so früher für Zukunft gehalten wurde. Und was von dem eingetreten ist. Und überraschungsmeist ist nicht eingetreten.
Ja, das ist natürlich immer ein lustiger Spaß. Und das ist auch manchmal auch teilweise aufschlussreich, sich zu überlegen, was hat man dann früher gedacht, dass die Zukunft bringt.
Ja.
Also da spielt ja Science Fiction mit rein. Wenn Sie alte Science Fiction Werke lesen, die in unserer jetzigen Zeit angesiedelt sind, dann ist schon immer die Frage, ja, da ist natürlich große Diskrepanz da, weil es ist ja nicht möglich, die Zukunft spekulativ hervorzusagen. Also dann wäre das wäre auch langweilig. Das ist ja ähnlich mit Cassandra.
Aber umgekehrt geht's schon, ne? Umgekehrt?
Ja, rückwärts geht's immer. Ja,
zum Beispiel den Ding bei 2001.
Ja.
Da haben die iPad.
Ja, genau. Es gibt dann immer wieder die Sachen, dann sagt man, bei Star Trek hatten sie Klapphandys.
Das haben wir uns doch da hat doch dann die Science Fiction hat die Zukunft dann vorhergesehen.
Ja.
Also
ja, oder
geformt.
Gern wird auch 1984
angefügt. Gesellschaftlich. Orwells.
Orwell, richtig, danke. Orwell wird dann immer gern genommen mit Bildschirmen. Alle Menschen haben Bildschirme und werden überwacht. Man kann das
natürlich. Huxley.
Oder Huxley. Aber das weiß nicht, ob man sagt, dass die schöne neue Welt eingetreten ist. Soweit sind wir noch nicht.
Nee.
Aber Versatzstücke daraus findet man immer wieder, vor allen Dingen im Diskurs. Besonders schöne neue Welt Und 1984 wird gerne auch im Kulturkampf, im heutigen politischen Kulturkampf, gerne wieder aufgewärmt.
Ja, von zum Rechten Beispiel die, gerne.
Von Rechten wie von Linken.
Ja.
Also bei 1984 macht das keinen großen Unterschied. Da die einen sagen, wir werden alle, es ist Newspeak, wie man heute politisch korrekt spricht, ist Newspeak, das ist wie bei Orwell.
Ja.
Und bei den Linken sagt man, ja, wir leben in einem Überwachungsstaat, in einem autoritären Überwachungsstaat und das ist meine Kritik.
Die Science Fiction auch wieder die Zukunft beeinflusst, oder?
Ja, auf eine Art schon.
Weil dann kann man sagen, aha, Moment, die zum Beispiel jetzt bei wie heißt der? Na, mit den Iris Gens, wo die sagen, und dann können die in der Zukunft schon die...
Ach so, Blade Runner.
Blade Runner. Nee, ich meine, sie wissen schon.
Na, ich weiß nicht genau, was sie meinen.
Na, ist doch egal auch. Ja. Wichtig ist, dass es Ihnen gut geht, Frau Meisentrat. Was wollen wir als nächstes hören?
Ein Text.
Ah,
ja. Wir waren doch gerade in der Kirche. Und Sie waren doch gerade im Dom zu Köln.
Ich war gerade der Engel von Köln.
Dann hören wir doch den Engel von Köln. Jörg Hilse.
Das ist ja ein toller Zufall.
Das passt ja wie Haus auf Eimer.
Jost Lembergs Frau liebte es, ab und zu nach Köln zu fahren, dort über die hohe Straße zu bummeln und auf dem alten Friedhof Melaten spazieren zu gehen. Sie mochte die Art der Menschen im Rheinland. Ihre Lebensweisheiten wie »Et küt wie et küt« oder »Et het noch emma jott jo janger«. Jost Lemberg kam ein-, zweimal mit, doch für ihn blieb Köln eine Stadt wie viele andere, die im Zweiten Weltkrieg verwüstet wurden. Außer dem Dom gab es kaum interessante Bauten. Auch war er den Stadtoberen ein wenig gram, weil sie einen gesichtslosen Platz zwischen Dom und Hauptbahnhof nach ihrem größten Sohn, dem Schriftsteller Heinrich Böll, benannt hatten, statt eine Tafel an seinem Geburtshaus anzubringen, so wie es die Bayern bei Oskar Maria Graf gemacht hatten. Doch als seine Frau eines Tages in einem Bildband mit dem Titel »Kirchen in Köln« blätterte, stutzte er. Die schwebende Engelsfigur auf dem Einband. Wie kommt die denn nach Köln? Fragte Jost. Sie hängt in der Antoniterkirche in der Schildergasse, die ziemlich innenstädtisch liegt, antwortete sie. Die Figur ist von Ernst Barlach und er kam aus Norddeutschland. Deshalb wundert es mich. Hier steht, sagt sie, dass die Originalfigur von den Nazis als entartete Kunst eingestuft und eingeschmolzen wurde. Ein anderer Künstler hat nach Barlachs Tod die Teile der Gussform gerettet und es konnte ein Zweitguss angefertigt werden. »Falls du demnächst wieder mal nach Köln fährst, komme ich mit«, sagte Jost. »Den Schwebenden, wie die Figur eigentlich heißt, muss ich sehen.« Zwei Wochen später saßen beide im ICE nach Köln Hauptbahnhof. »Ich hol mir im Bordbistro einen Milchkaffee. Willst du auch was?« fragte Jost seine Frau. »Danke, nein«, sagt sie, und er ging. Am Bistro-Tresen stand vor ihm eine junge Frau in Bundeswehruniform. Jost stellte sich hinter ihr an. »Wie jung sie ist«, dachte er, »fast noch ein Teenager.« Ihm kam der Gedanke, wie es sich für sie wohl anfühlen mochte, an einem nasskalten Wintertag mit klammen Fingern ein Sturmgewehr im Anschlag zu halten, um dann von irgendeinem Offizier angebrüllt zu werden. »Wer hat Sie denn da hingelegt?« Nur weil ihr selbst geschaufeltes Schützenloch dem hohen Herrn nicht tief genug vorkam. Solche und ähnliche Töne waren in seiner Militärzeit selbst unter Gleichrangigen üblich gewesen. Damals, in jener deutschen Armee namens NVA, die der Wind der Geschichte längst fortgeweht hatte. An Formen einer beim Militär so viel beschworenen Kameradschaft konnte er sich nicht erinnern. Einen guten Freund hatte er dort gehabt, Ole Winter. Hinter dem Uniformmantel im Spind lehnte seine Gitarre und auf der Ablage für die Uniformmützen stand eingerahmt ein Bild seiner Verlobten, Anne. Jost und Ole dienten in verschiedenen Kompanien. Kennengelernt hatten sie sich, weil beiden befohlen worden war, je eine Gruppe neu eingezogener Soldaten durch die Grundausbildung zu führen. Ihre Freundschaft entstand durch einen Zufall. »Kannst du meine Gruppe nachher mit zum Abendessen führen? Ich will in den Ausgang«, fragte Ole einmal ganz leise, als sie vor dem Häuserblock mit den Soldatenunterkünften standen. »Klar«, sagte Jost und merkte irgendwie, dass Ole etwas vorhatte, das nicht in den Dienstvorschriften stand. Ausgang haben hieß, dass man von 16 Uhr bis zum nächsten Morgen in die Stadt gehen durfte, in der auch die Kaserne lag. Das allerdings nur in Uniform. Und Urlaub für ein Wochenende bekam man lediglich einmal alle 8 Wochen. Logisch, dass Ole jeden Ausgang nutzte, um sich irgendwie mit Anne zu treffen. Kein Wunder, dachte Jost, wenn er sah, wie viele Beziehungen hier durch die rigiden Dienstvorschriften in die Brüche gingen. Und ihm fiel mit der Zeit auf, dass die Beziehung der beiden etwas ganz Besonderes war. Jost hätte selbst gern eine Freundin gehabt, also war es für ihn Ehrensache, dass er half. Einige Zeit später hörte Jost von Ole selbst, in welches Abenteuer er sich stürzte, um Anne auch außerhalb des Urlaubs zu sehen. In Leipzig hatte sie angefangen, Medizin zu studieren. Jedes Mal, wenn Ole Ausgang hatte, schmuggelte er zivile Bekleidung, die zu tragen nur während eines Urlaubes erlaubt war, aus der Kaserne. In der Toilette des Erfurter Hauptbahnhofs zog er sich um und nahm den Zug nach Leipzig zu Anne und kehrte morgens vor Dienstbeginn wieder zurück. Jost an seiner Stelle hätte zu viel Angst gehabt, bestraft zu werden, denn hin und wieder kontrollierte eine Streife der Militärpolizei die Züge, um genau jene zu kriegen, die es auf ähnliche Weise versuchten wie Ole. Wer erwischt wurde, saß hinterher für mindestens eine Woche im Militärarrest. Doch Ole schreckte das alles nicht. Annes Zuneigung und ihr einzigartiges Wesen gaben ihm so viel Mut, dass er die Gefahr, entdeckt und bestraft zu werden, jedes Mal aufs Neue in Kauf nahm. Und wenn einer behauptet, dass das Glück stets auf der Seite der Liebenden ist, so traf das auf die beiden zu, denn sie erwischten Ole kein einziges Mal. Lange stand Jost in der Antoniterkirche und betrachtete die Figur des Schwebenden. Er erinnerte sich noch, wie Ole ihm einmal erzählt hat, dass er und Anne bei einem Pastor Taufunterricht nahmen, um sich möglichst rasch nach seiner Entlassung kirchlich trauen zu lassen. Vielleicht hat ja einer wie du da oben seine Hand über die beiden gehalten, dachte Jost. Denn was wäre die Zukunft wert, ohne jemanden, den man liebt?
Da war wieder die Zukunft in der Kirche.
Ja.
Da könnte man auch noch eine ganze Sendung von machen über christliches Verständnis von Zukunft, verschiedene religiöse Vorstellungen von Zukunft, aber das machen wir jetzt nicht.
Na, ich kenne mich damit auch nicht aus.
Das ist schade, aber es macht nichts. Wir leben ja eh in einer entzauberten Welt, wie Max Weber sagen würde.
Ich kann aber gerne Kontakt vermitteln, wenn Sie möchten.
Ja, nee. Okay, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich habe noch so viel Philosophie mitgebracht und ich weiß nicht, mein Steckenpferd hoppelt da manchmal mit mir über die 7 Zwerge. Ich muss Kant mal wieder ein bisschen einstriegeln. Herr Eisenbart.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste.
Ich glaube, wir machen mal einen kurzen, bevor wir weiter mit der Philosophie machen, noch einen kurzen Einschub ohne Philosophie. Ich habe ein paar Dinge aus der Wissenschaft eher mitgebracht,
ja,
die wir uns mal kurz angucken können. Also zum einen habe ich zum Thema Finale damals, habe ich noch was Aufgewärmtes, habe ich noch was im Kühlschrank gefunden, was Eingetuppertes. Ich wollte über das Ende, also wenn wir über Zukunft nachdenken, müssen wir uns auch immer über Dimensionen nachdenken. Weil ja, Sie können ja zum Beispiel, Sie können sich überlegen, wie Sie vorhin meinen, was ist in 10 Jahren, was mache ich in 10 Jahren? Ist ja, ja, hat ja was mit Zukunft zu tun von Ihnen.
Ja.
Das ist, wenn Sie als Subjekt sich quasi in den Vordergrund stellen. Und ganz wichtig wird dieses Thema gleich noch, was ist denn, wenn wir den Zukunftshorizont ausweiten? Also wenn es um die Klimakrise geht, sagen meine Enkel, was ist denn mit meinen Enkeln?
Ja.
Ist so ein bisschen der Zeithorizont, den wir oft referenzieren.
Ja.
Und dann gibt's aber Leute, die ihre gesamten Begründungen für ihr unverschämtes Handeln darauf beziehen, irgendwann geht die Welt ja unter. Die Sonne wird sich in etwa 3,5 Milliarden Jahren,
ja,
wird die zum Riesen.
Weißer Riese.
Und wird quasi Leben auf der Erde verunmöglichen.
Ja.
Nicht wahr? Weil die Sonne quasi über einen sehr langen Zeitraum kollabiert.
Ja.
Nicht wahr? So wie das alle Sterne tun.
Ja.
Was natürlich auch eine gewisse, das könnte man ja auch mal als Zeitkategorie ansetzen. 3,5 Milliarden Jahre. Das sind einige Generationen, die da haben mit ihren ihre Enkelkinder. Das ist dann schon kein Unterschied mehr, ob sie oder ihre Enkelkinder darüber nachdenken.
Ja.
Da ist ja dann Schluss auf der Erde. Für uns.
Ja.
Aber man kann auch sagen, na gut, manche Leute wollen ja gerne in ein andere, irgendwo anders hin übersiedeln, ja, die Menschheit.
Zum Beispiel die 5 blauen Frauen, haben Sie die gesehen?
Nee, die 5 blauen Frauen.
die von dem Glatzkopf.
Ach so, ja, ach so, sie Katy Perry. Haben Sie den Auftritt danach gesehen von Katy Perry?
Ja.
Haben Sie das gesehen?
Wo sie gesagt hat, das ist unglaublich.
Nein, ich meine ihren Konzertauftritt.
Ach so, nein.
Habe ich auf Reddit gesehen, sich die Leute darüber echauffiert, wie sie tanzt.
Echt?
Und wissen Sie, kennen Sie Füssli? Kennen Sie den Maler Füssli?
Nein.
Der hat den Nachtmahl gemalt, ganz berühmtes Bild.
Ah ja.
Und es gibt in Frankfurt hängt ein Bild.
Ja.
Das heißt The Mad Kate, die verrückte Kathi.
Ja.
Schreiben Sie es mal in den Computer rein, schauen Sie sich das Bild mal an und schauen Sie dann den letzten Auftritt von Katy Perry an.
Echt?
Ikonografische Ähnlichkeiten sind vorhanden.
Ist es so wie die letztes Jahr mit den Olympischen Spielen, mit dem Breakdance?
Ja, aber nur mit aufgerissenen Augen.
Ah ja.
Und ja, jetzt
das ist wenn die Erde nicht mehr bewohnbar ist, dann muss man eben woanders.
Ja, genau. Das ist die Idee.
Stellaris, haben Sie das schon mal gespielt?
Nee, noch nicht. Aber es geht bestimmt um Weltraumbesiedlung.
Naja, genau.
Ja.
Und dann so gucken, ja,
wo krieg ich
denn meine ganzen Erze her? Da gibt's ja dann auch keinen Paketlieferservice mehr, wenn Sie sagen, ich habe kein Erz.
Aber wahrscheinlich, vielleicht gewinnt ja auch Jeff Bezos den Kampf um die Weltraumkugel. Und dann haben wir nur noch Amazon überall.
Alles Sie meinen auf jeden Planeten?
So eine Kolonie aus Paketen. Stellen Sie sich vor, alles mit diesem Klebeband drumherum, wo Prime draufsteht.
Unglaublich.
So jetzt stellen sich die Zukunft, die Visionäre der heutigen Zeit die Zukunft vor.
Nee, aber Eisenbahn ist doch so, Transhumanismus.
Ja, da kommen wir gleich.
Man macht sich in die Cloud hinein.
Ja.
Und dann schießt man sich einfach hoch.
Gut, dann gehen wir doch noch zur Philosophie. Es gibt drei Kategorien, wo ich kurz anreisen möchte. Ja. Die alle in einer Traditionslinie stehen und die auch tatsächlich wieder von Marx ausgeht.
Ja.
Und da sind wir wieder beim, was ist mit dem Kapitalismus? Akzelerationismus?
Ja.
Haben Sie schon mal gehört?
Ja.
Dann Transhumanismus, das, was Sie gerade genannt haben. Und jetzt sind wir momentan, der Hot Shit ist Longterminismus. Haben Sie das schon mal gehört?
Nein, das kenne ich nicht.
Das ist eine Traditionslinie.
Ja.
Es beginnt mit Karl Marx natürlich. Karl Marx schreibt sozusagen die erste Idee, die in diese Richtung geht.
Ja.
Und das dauert ein bisschen. Ich muss auch schauen, dass ich jetzt mich kurz fasse. Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente. Also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Da haben wir wieder diese Deterritorialisierung dabei. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnissen mit ihren Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle neu gebildeten, veralteten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft. Schönes Wort. Alles Heilige wird entweiht. Das Bedürfnis nach einem stets ausdehnenden Absatz für die Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Lassen wir es dabei mal. Also Sie merken, das ist Marx, Zitat aus dem Manifest der Kommunistischen Partei. Marx erkennt das an, dass der Kapitalismus nicht etwa erstmal etwas Reaktionäres wäre, was Altes bewahrt, sondern Dinge auflöst, diese Dinge umbaut, Dinge verändert. Vorantreibt auch. Also da steckt etwas von Fortschritt auch drin. So, das nehmen Sie jetzt mal als Ausgangspunkt. Und jetzt gehen wir zuerst zum Akzelerationismus. Der Akzelerationismus beschäftigt sich mit dieser Idee, dass der Kapitalismus derart umschichtende Kräfte entfesselt, dass man damit die Gesellschaft komplett...
Den Kommunismus meinen Sie?
Nein, der Kapitalismus.
Kapitalismus.
Hat eben, das ist Deleuze, deterritorialisiert.
Ja.
Das heißt, alles, was wir bisher kennen, wird umgewalzt, wird verändert, wird neue Hierarchien werden auch aufgebrochen. Also zum Beispiel der Adel verschwindet durch die Bourgeoisie, durch die bürgerliche Schicht, die sich entwickelt. Und Deleuze spricht davon, und das ist dieser erste Baustein des Akzelerationismus, warum wir als Menschen, die sich irgendwie als revolutionär oder die Welt verändern wollen, warum tun wir eigentlich immer so, dass wir den Kapitalismus stoppen müssen und einhegen müssen? Warum lassen wir den nicht sein Ding machen und dann die Gesellschaft umwalzen und dann kommen wir nämlich und bauen quasi eine menschlichere Welt auf? Das ist jetzt erstmal Deleuze.
Ja.
Jetzt gab es im Warwick in England in den 90ern eine Gruppe von jungen PhilosophInnen, die sich eingeschlossen haben in die Universität für Philosophie und ganz viel Drogen genommen haben und da diesen Akzelerationismus entwickelt haben und diese Kraft des Kapitalismus als so Hauptidee um gesellschaftliche Veränderungen. Also quasi aus einer linken Perspektive zuerst eine Umwälzung über den Kapitalismus zu erreichen.
Ja.
Und da gibt es zwei Leute, über die ich heute nochmal ganz kurz, auf die ich, die beide in diesem Institut waren zur gleichen Zeit und beide so ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen sind. Da gibt es Nick Land, haben Sie von dem schon mal gehört?
Nein.
Einer der heißen Philosophen der neuen Rechten, also der hat sich aus diesem linken philosophischen Spektrum total in ein total rechtes Lager irgendwie, also es wird dort gefeiert zumindest. Der hat quasi gesagt, ja, jetzt nehme ich das, was Deleuze hier sagt, und eigentlich müssten wir die Menschlichkeit überwinden, und jetzt kommen wir langsam zum Transhumanismus. Eigentlich ist der Faktor Mensch das Problem, also der hält quasi den Kapitalismus auf, zu einer weltumfassenden Maschine zu werden, die sich selbst reguliert, die sich selbst immer weiter ausbreitet und die eigentlich uns weiterbringt. Und damit kann man Kritik an linker Politik üben, die quasi sagt, wir müssen dem Kapitalismus immer so Stopps einbauen, so soziale Marktwirtschaft und so weiter. Also, und eigentlich würde Nick Land sagen, das ist genau das, der falsche Weg. Wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen diese Stopps einreißen und dann müssen wir über unsere, müssen wir menschliche, moralische Fragen, müssen wir hinten anstellen. Da schwingt natürlich ein bisschen Nietzsche mit. Und jetzt gibt es beim Akzelerationismus linke Philosophen, die das sagen, der Kapitalismus, und jetzt kommt Mark Fisher, Capitalism Realism, und sagt, man kann sich keine Alternative zum Kapitalismus vorstellen, weil das ein Dauerzustand ist, eine Atmosphäre, beschreibt Mark Fisher das. Eine Alternative wird undenkbar, und deswegen könnte man aus der Perspektive heraus argumentieren, ja, dann muss der sich halt an die Wand fahren selber, damit was Neues passiert. Und die Rechten, sagen wir mal so, auch gerade wenn sie Richtung Anarchokapitalismus gehen, zu sagen, ja, aber genau das ist eigentlich das Gute dran, dass es sich quasi immer fortwährend vergrößert, eine endlose Spirale, ein sich selbst regulierendes System. Es schwingt da auch immer sehr viel von Computerwissenschaften mit. Und dann sind sie natürlich schnell bei Darwinismus, auch bei Sozialdarwinismus. Dann geht es sehr schnell um Geburtenraten und wer vermehrt sich und wo und so weiter. Und dann merken sie schon, in welche Gefilde man abdriftet. Und jetzt Akzelerationismus, Transhumanismus. Das ist auch, das war vor, ich glaube, so 10, 20 Jahren war das so das heiße Ding in so neurechten Internet. So diese Idee, wir müssen das Menschsein verlassen, wir müssen zu Cyborgs werden, wir können ewig leben, wenn wir genug wissenschaftlichen Fortschritt machen, wir können uns, wir können über uns hinauswachsen als Menschen. Das ist natürlich auch sehr Nietzsche-mäßig gedacht und auch vor allen Dingen, wenn wir die Moral ausschalten dabei. Das ist immer ganz wichtig. So. Und jetzt hat sich daraus was Neues entwickelt. In der Zwischenzeit, in den letzten 20 Jahren, sind einige Dinge passiert. Wir haben uns viel mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen. Und es gibt einen, kennen Sie Nick Bostrom? Sehr bekannt.
Sagt mir
Futurologe.
Ah, ja.
Aus Schweden. Der hat sehr beachtete Bücher geschrieben über, was ist, wenn die künstliche Intelligenz irgendwann so schlau wird, dass sie uns alle bla bla. Wissen Sie, so ein bisschen so diese Geschichte. Aber der ist...
The Black Mirror.
The Black Mirror. Jetzt kommt der Long-Terminismus und jetzt wird's interessant. Also wir haben all das im Hintergrund. Jetzt können Sie beim Transhumanismus immer sagen, ja, was ist denn da mit der Menschlichkeit und Menschenrechten? Und ist das nicht irgendwie moralisch fragwürdig, diese Forderungen? Und was ist, wenn sich die Leute das nicht leisten können? Was ist mit denen, die es eben nicht leisten können, die lebensverlängernden Maßnahmen? Yeah. Und jetzt kommt der Long-Terminismus. Sie haben die Lösung gefunden. Wie verargumentiert man das? Wir haben gerade über die Zeitspannen geredet.
Ja. Yeah.
Und was die Long-Terministen eigentlich machen, sind zwei Dinge. Das eine ist, sie sagen, ja, haha, Klimawandel, deine Enkel soll es gut gehen, hahaha, ha, ha. Was ist denn mit den Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkeln, was ist denn mit Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkeln? Also sie machen eine Rechnung auf. Die sagen, wir haben noch 3,5 Millionen Jahre Minimum auf diesem Planeten und wenn wir altruistische Entscheidungen treffen wollen, also möglichst vielen Leuten zugutekommen, dann müssen wir einpreisen, was für Zeiträume wir reden. Und dann ist der Klimawandel nur noch so ein kleiner Blip. Dann ist der Klimawandel plötzlich... findet man schon irgendeine Lösung, dann, aber die ganzen Generationen danach, denen soll es gut gehen. Und die Idee ist, diese ganzen transhumanistischen Ideen, von denen wir gerade gesprochen haben, Lebensverlängerung. Es gibt diese Lebensverlängerungspartei zum Beispiel in der, die haben bei der letzten Europawahl sind die angetreten.
Ja.
Förderung für alle Technik, die sich mit lebensverlängerten Maßnahmen auseinandersetzt. Das ist eine transhumanistische Idee im Kern. Und die sagen, es ist moralisch verwerflich, nicht das Geld in diese lebensverlängernden Maßnahmen zu stecken, denn wenn wir das rechnen auf die Zukunft und lebensverlängernde Maßnahmen alle 20 Jahre, 40 Jahre den Menschen hinzufügen, dann töten wir quasi aktiv Menschen, indem wir diese Forschungsmaßnahmen nicht. Und das ist positiver Altruismus. Das ist ganz heiß, vor allen Dingen in Silicon Valley. Und das auf Steroiden ist quasi Longterminismus. Zu sagen, alles egal, was jetzt in der näheren Zukunft passiert, wir müssen den Mars besiedeln, wir müssen Kryonik ausbauen, nicht nur Kryonik, sondern wir müssen lebensverlängernde Maßnahmen ausbauen. Und im Prinzip läuft es immer darauf raus, was gerade die Milliardäre, die gerade investieren, gerade am wichtigsten finden, das wird dann quasi geframed als das, was uns in irgendwie Jahrtausenden, wenn wir irgendwann alle geuploadet sind in den Cyberspace, so argumentieren die. Das ist dann quasi das einzig moralisch Vertretbare, da rein zu investieren und da das Geld hinzustecken. Und interessant wird jetzt der religiöse Aspekt davon. Kennen Sie Roccos Basilisk?
Nein.
Das ist ein Gedankenexperiment zur Superintelligenz, also der künstlichen AI, die sich selbst verbessern kann, über unser Wissen hinaus. Das ist ja diese Idee. Und das ist ein Gedankenexperiment, was auf einem Forum gepostet wurde, auf Less Wrong heißt das. Und da hat ein User namens Rocco geschrieben, wenn ich mir eine Superintelligenz vorstelle, die es in der Zukunft geben könnte, die allwissend ist oder alle Geschicke lenkt, dann würde ich davon ausgehen, dass diese Superintelligenz jeden bestrafen würde, der oder die nicht zu ihrer schnelleren Verwirklichung beigetragen hat. Quasi als Rache. Was ist denn, wenn uns die zukünftige Superintelligenz, und das da ist schon die Erhöhung ins Göttliche, was ist, wenn die uns aus der Vergangenheit, wenn wir irgendwann mal alle hochgeladen sind in den digitalen Himmel, was ist, wenn die uns bestrafen wird? Und das war quasi ein Post auf einem Board im Internet, und der Betreiber des Forums hat den Post dann für ein paar Jahre gesperrt, weil er gesagt hat, das ist hazardous information. Und zwar ist es auch von Nick Bostrom ein geprägter Begriff, nämlich, dass es Informationen gibt, die halt zum Schaden anderer auf Dauer wirken. Vor allen Dingen, wenn man künstliche Intelligenz auch als etwas sieht, was aus Internetmaterial gespeist wird, dass quasi die Diskussion über dieses Gedankenexperiment das wahrscheinlich macht, dass es eintritt. War der Gedanke, warum der Pornbetreiber das gesperrt hat. Ist doch crazy, oder, das Internet? Das
ist unglaublich. Aber wissen Sie, was ich mich frage?
Ja.
Wann wir jetzt endlich die rote Flüssigkeit aus dem dunklen Sarkophagus trinken können. Weil das ist ja auch, also wenn die Leute sich einfrieren lassen und zur Suppe werden, dann können wir auch die rote Flüssigkeit aus dem dunklen Sarkophagus trinken.
Ja.
Oder?
Es ist,
ja, bestimmt. Machen wir das mal
im Sommer. Ich will lieber die blaue.
Na gut.
Ich will noch mal kurz zu Max Weber zurück. Der Geist des Kapitalismus.
Ja.
Max Weber hat ja im frühen 20. Jahrhundert sich Gedanken gemacht, wie hat Religion in Amerika speziell die Gesellschaft geformt und auch die Art, Handel zu treiben und den Kapitalismus geformt, und sagt, übers Religiöse, nämlich über das, du sollst gottgefällig handeln, das Protestantische und das Calvinistische, Gott zeigt sich in dem, ist quasi die Beschenkten, denen es gut geht in der Gesellschaft, das sind die, die erlöst sind.
Ja.
Und daraus hat sich quasi diese Kultur, dass ich muss viel Geld anhäufen, entwickelt. Das ist die grobe These von Max Weber. Und jetzt haben wir hier eine Entsprechung in dem Longterminismus.
Ja.
Nämlich, wir glauben daran, dass es diese künstliche Intelligenz irgendwann gibt und dass wir in diesen künstlichen Himmel irgendwann aufsteigen können.
Ja. Aber nur wenn
wir speisen daraus unser Handeln und ordnen uns auch quasi, wenn Sie sich jetzt kein Milliardär sind, müssten Sie sich ja nach dieser Logik unterordnen und Ihr Geld auch noch denen geben,
ja,
damit die Superintelligenz bauen können und damit Sie in den digitalen Himmel kommen. Und da wird es plötzlich sehr religiös.
Ja, aber das ist der Mensch hat ja seine Götter nach seinem eigenen Vorbild gebaut.
Ja.
So wie es Feuerbach, glaube ich, gesagt
hat. Ja, der übrigens im Johannesfriedhof liegt. Egal.
Stimmt, der liegt hier begraben, und das Trinkwasser haben wir ihnen alle schon herrlich genießen dürfen. Auf jeden Fall, so wie wir uns wahrscheinlich vorstellen, dass ein Gott ist, ein strafender Gott, ein liebender Gott oder halt auch ein real existierender Gott, der plötzlich viel Macht hat, vorher ein kleiner Larry war, auf den alle herabgeblickt haben und der plötzlich in einer Regierung mitwirkt. Mhm. Also ich glaube, das ist alles gar nicht mehr so weit entfernt.
Ja, das ist interessant.
Plötzlich wird man da auf, wenn man ihn auf Social Media irgendwie blöd angeredet hat, dann verliert man seinen Job oder man bekommt, was weiß ich, seine Sozialversicherungsnummer geleakt oder es ist alles sehr, sehr unheimlich. Und wenn das so ist wie mit schon real existierenden Halbgöttern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Menschen, die diesen Supercomputer oder diese Intelligenz bauen, dass die ähnlich agieren oder das Ähnliche einbauen.
Und es kommt dazu, dass diese Silicon Valley-Mentalität noch mit reinspielt, dieses immer so tun, als wäre irgendwas, was man sich vorstellt, dass mal in der Zukunft, weil unsere Sendung ist ja Zukunft, dass in der Zukunft mal passiert, dass das immer so angenommen wird, als das passiert dann in 2 Wochen.
Ja.
Also wenn Sie mal Elon Musk zum Beispiel hören über die selbstfahrenden Autos, seit 5 Jahren sagt er, in 2 Wochen haben wir selbstfahrende Autos am Markt.
Ja.
Und immer diese aus dem Fenster lehnenden Zukunftsvorhersagen, die da getätigt werden, auf denen man dann ganze Geschäftsmodelle baut, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz wird irgendwann selbstdenken werden, wovon wir noch, also.
Und dann muss wieder ein Schulkind, Grundschulkind ein NDA unterschreiben, bevor es überfahren wird. Also es ist unglaublich.
Aber jedenfalls.
Oder Bill Gates zum Beispiel, der hat vor 10 Jahren gesagt, in 2 Jahren gibt es keinen Spam mehr.
Ja.
Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Also und darauf baut
und
man dann ganze.
Heute allein,
darauf baut man dann ganze Handlungs-, also ganze.
Frau Meisendrath, wir müssen jetzt mit Texten weitermachen.
Ja, Sie haben recht.
Natürlich.
Tut mir leid.
Umrissen schwarz, dahinter dunkel. Es ist jetzt Zeit zu gehen. Auf leisen Zehenspitzen, Zehen wandelt ein Licht und funkelt in dieser kalten Winternacht über den Häusern einer Stadt und löst sich ab und fällt von einem Augenblick zum nächsten, als wäre dort nie etwas gewesen, hinab in eine unbekannte Welt. Vielleicht in deine Arme? Schlaf. Damit du Licht für Träume hast und Bild für Bild zusammensetzt. Danach wachst du am Morgen auf und trägst das Licht aus deinem Haus dorthin, wo es dich niedersetzt.
Der Wind ist lauter Worte im Verzweigen, am Rand des Leinens, das mit Wachs verschmilzt, verknoten sich 2 Herzen, Körperteile, zu einem Körper, der symmetrisch ist. Wie du und ich, da passt kein Blatt dazwischen, und in dem Knoten ein Stück Zauberkraft aus Hitzemal und Reibung deiner Lenden, Vintage auf Rot und dazu Sand und Spuren. Geschichte 1: Gemeinsam älter werden. Wir Träume haben, Glück im Leben und die Zweisamkeit des sich geborgen Fühlens. Mit Licht am Rand, das tief ins Leinen dringt, um tropfenweise zu dir vorzustoßen. Ich möchte dich in allen Tiefen schonen. Meine Lippen lesen deine unruhigen Minuten, in denen sich die Realität hinter den Flusen des Zigarettenrauches im Barlicht verliert. Du hattest das Grau angezogen und ich ihm Schatten gespendet, bis alles im Dunkeln offen lag und sich im Kerzenschein des neuen Morgens als Schicksalsvogel offenbarte.
Wir haben gerade übrigens eine tolle Triple Feature gehört, gelesen von Creme de la Creme von unserem Sprecher in dem Pool.
Ja.
Und die Texte waren alle von Bastian Kienitz, der die immer im Konvolut schickt.
Ja, ein Katalog kommt da immer an. Wir nennen ihn schon scherzend Kienitz-Katalog. Wegen der lustigen Alliteration,
So oft haben wir das so gemacht. Und er hatte auch großen Bammel, dass wir keine Sendung mehr machen.
Ja. Stimmt, er hat auch geschrieben. Er hat auch geschrieben, ja. Herr Eisenbart.
Ja.
War Goethe ein Zukunft?
Das wollte ich Sie auch schon die ganze
Zeit fragen. Ja, aber jetzt war ich schneller.
Das ist, Sie haben mir eine Vorlesung gehalten.
Ja.
Über Futurologie.
Long-Terminismus.
Und jetzt konnte ich währenddessen die ganze Zeit nicht drüber nachdenken, ob Goethe eine Zukunft war. Aber wenn Sie mich so fragen,
ja?
Stantepede, würde ich sagen, nein, weil der ist schon gestorben. Er ist schon, vor langer Zeit ist er schon gestorben und wird auch nicht wiederkommen,
glaube ich. Ich habe ChatGPT gefragt, natürlich.
Sie dürfen nicht ChatGPT
fragen. Ja, ich habe es gemacht, Probe aufs Exempel.
Ja.
Ich habe gefragt, war Goethe ein Zukunft?
Ja.
Und weil ich Sie was ChatGPT gesagt habe,
ich will es nicht wissen.
Ist eine gute Frage.
Ja.
Ich gebe Ihnen mal ein falsches Zitat von Goethe, was ausdrückt, wie er es da zur Zukunft gesagt hat. Hat er sich ein Zitat ausgedacht?
Ja.
Und hat gesagt, jetzt aber ein richtiges Zitat von Goethe,
was aber von Schiller war.
Nee, ich habe das versucht zu finden. Er hat es nie gesagt.
Ja. Wen wundert's?
Es ist doch.
Wen wundert's?
Es ist eine Bullshit-Maschine, das Ding.
Es ist wirklich schrecklich.
Es denkt sich irgendwas aus.
Ja.
Und was will man. Und es klingt dann so, als ob es einfach richtig wäre.
Nee, es klingt noch nicht mal so, als ob es richtig wäre.
Das Zitat, ich habe es leider nicht dabei, weil ich habe es dann rausgeschmissen, weil es ja offenbar nicht Zitat von Goethe war.
Ich hoffe, Sie haben diese Maschine gelöscht.
Aber dann werde ich bestraft in der Zukunft, Herr Eisenbart, von der Maschine.
Sie müssen dagegen ankämpfen, gegen Ihre eigene Angst. Vor Gott. Sie sind ja völlig gefangen. Jetzt ist der Papst gestorben und Sie haben immer noch Angst vor Gott. Glauben Sie, das hätte der liebe Gott zugelassen, dass der Papst stirbt? Also wirklich. Jetzt muss ich mit
Wer wird eigentlich der nächste Papst, Herr Eisenbart, wenn wir schon mal Zukunftsprognosen machen?
Ralf Fiennes, habe ich mir sagen lassen.
Ralf Fiennes. Ist das ein Kardinal?
Kardinal Ralf Fiennes. Na, aus Sekonklave.
Sekonklave, ach so.
Von Edward Berger. Ja,
das frage ich mich halt auch. Und auch Thema Zukunft, ne? Konklave.
Ja.
Der Film kam jetzt raus. Ja. Wann kam der raus?
Im Februar.
Ach so, der ist schon so alt.
Ja.
Wie haben die das gemacht, dass sie das wussten?
Ja, das ist alles, das ist die Macht der Magie.
Herr Eisenbart, wir haben...
Herr
Eisenbart, wir haben noch eine kleine Rubrik vorbereitet, haben wir vorhin besprochen.
Ja, stimmt.
Wir machen jetzt eine Probe aufs Exempel.
Ja.
Wir haben nämlich Technologie offen, wie wir sind.
Ja. Wir haben das noch nie ausprobiert,
aber wir
haben uns selber geschrieben auf dem Computer.
Ja.
Auf dem C64.
Ja.
Sie und ich auf dem N64.
Ja.
Haben wir gegenseitig uns in Code reingeschrieben.
Ja.
Wir werden jetzt unsere Brillen aufsetzen, denn es wird sehr staubig werden. Wir werden jetzt mit Ihnen in die Zukunft
schauen. Genau. Wir machen das jetzt einfach, haben wir gesagt. Wir schauen jetzt an, was passiert in der Zukunft, was ein Blick in ein Fenster.
Ja,
we're doing it live.
Ja.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Und dann sind die damals eben in das Kirchenarchiv eingestiegen.
Mhm. Also ist es in der Krypta?
Ja, also legal. Legal, aber nachts.
Okay.
Also es wusste niemand.
Ja.
Und dann haben die da geguckt, haben die Namen sich angeschaut und haben dann gesagt, das klingt wie Onkel Herbert. Und dann sind die... Dann haben die gesagt, okay, ich schreibe jetzt diesen Namen auf, der so klingt wie Onkel Herbert. Und dann sind sie noch tiefer rein ins Archiv.
Ah, also noch weiter zurück?
Noch ein Stockwerk
tiefer. Ja,
da lag dann der nächste.
Ja.
Da lag ein Buch.
Ja.
Da stand dann da, oben links, Onkel Herbert, sein Vater.
Aha, und dann hat man das so zusammenklabustert.
Ja, wenn Sie jetzt genealogisch sich interessiert haben für Ihre Familie oder von Ihrem Freund oder Bekannten oder manchmal hat man finanziell auch da einen Vorteil bekommen, wenn man das für jemand anders gemacht hat. Und dann hat man sich da bis in den 10. Stock runter und noch weiter, Kirchenarchiv.
Ja, aber das ist ja voll, das ist ja eine Schweinearbeit.
Ja, das kann man.
Und warum? Wozu hat man das gebraucht? Um zu beweisen, dass man...
Genau. Dass man der Uneheliche oder Eheliche...
Aber das machen ja Leute heute auch noch.
Machen auch noch.
Auch noch im
23 and me.
23 and me.
Da muss man aber nicht mehr in die Kirche rein.
Das stimmt. Nachts. Man muss auch, ja, aber es gibt ja noch Leute, ich hatte mal, sag ich mal, Kollegen von der Schule.
Ja.
Der hatte immer so eine ganz gestriegelte Frisur, hat immer so Hemd getragen.
Ja. Und Hitlergruß gemacht,
nee, wenn er zur Tür nicht ganz, aber er hat immer so geguckt, als würde er gleich wollen. Und der hat gesagt, das ist mein Hobby. Ach, ich mach das.
Ja.
Ich mal.
Da passt alles zusammen.
Ich male Bäume.
Ja.
Mit Namen drin.
Ich rieche auch so ein bisschen
nach
schon nach Kirchenarchiv.
Ja, und er hat Quetschkommode gespielt. Können gut, Sie sich das vorstellen?
Gut, dass das alles weit hinter uns liegt.
Ja, aber darum soll es ja auch heute gehen. Nicht wahr? Das ist ja das Thema heute. Nicht wahr? Also da sind wir ganz nah dran am eigentlichen Kern.
Ohne Literatur, nice interpretiert.
Eisenbar. Das ist der neue Jingle.
Ja, das hat aber eigentlich sehr gut funktioniert.
Hat Ihnen das gut gefallen?
Ich fand's, es war nicht, also aufschlussreich ist was anderes. Ich hätte gern lieber einen Vortrag über...
Aber was haben wir da jetzt gehört, Frau Meisendrath?
Die
Zukunft. Was haben Sie da eingetippt? Wo sind wir jetzt, wo sind wir gelandet?
Naja, also irgendwie habe ich was mit 6.
Okay.
Also die Zahl, nicht das, die Tätigkeit, eingegeben.
Ja.
Und viert Sonntag im Monat.
Ah ja.
Und ich habe einfach geguckt, was passiert. Gleiche Stelle, gleiche Welle habe ich eingegeben, Herr Eisenbahn.
Ah, gleiche Stelle,
gleiche Welle. Bloß ja. Halt etwas in die Zukunft geguckt.
Unglaublich.
Ja. Und was heute alles mit dieser Technik möglich ist...
Da hätten wir, unsere Großväter hätten uns ausgelacht.
Wahrscheinlich ausgelacht haben werden.
An 10 Fingern ausgelacht.
Ja.
Frau Meisendrath?
Ja.
Was machen wir nächsten Monat eigentlich?
Nächsten Monat? Darf ich es erzählen? Ist es offiziell?
Dürfen Sie jetzt... Ich habe gerade die SMS bekommen.
Nächsten Monat sind wir eingeladen.
Ja.
Im Theater präsent. Nicht wahr? Das ist auch schon... Ein Wink mit dem Zaunpfahl, denn wir haben ja schon gesagt, nächste Sendung geht um die Gegenwart.
Ja.
Und präsent in der Gegenwart in Tirol sind wir da. Wir schleichen uns zwischen die Berge, ich werde mich in den Flixbus setzen. Es gibt auch andere Busunternehmen und wir fahren nach Innsbruck, Herr Eisenbart.
Ich fahre mit dem DB-Bus.
Ja, das können Sie auch machen.
Aber mit dem ICE.
Ja, sehr gut, sehr gut. Jetlag heißt der in Österreich.
Jetlag. Ja, ich freue mich sehr darauf, Sie zwischen den Bergen zu
küssen. Da ist auch ein Alpenzoo.
Ein Alpenzoo.
Der Inn, natürlich.
Ja, natürlich.
Und dann werden wir mal sehen, welche Farbe der Inn hat.
Also in Innsbruck im
Theater präsent.
Café präsent.
Theater präsent. Mit AE. Also eigentlich müsste es präsent heißen. Wenn man ganz korrekt ausspricht, müsste es eigentlich präsent heißen.
Also das ist aber am Donnerstag, ne?
Ja, das ist am Donnerstag.
Haben also die am Datum? 19. Nee, Quatsch. Am 22. Mai sind wir in Innsbruck abends.
Mit bei der Lesebühne eingeladen, nämlich Frau Herrmanns
Katastrophen. 5000.
Und
wie das eben ist mit der Zeitumstellung, bis wir wieder zu Hause sind, ist die Sendung auch schon am Sonntag, können Sie ganz normal hier einschalten.
Genau, und es wird das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Eisenbart und Meisendrath, wird es ein Live-Uncut quasi geben,
könnte man fast sagen. Wir werden dann den USB-Stick in ein kleines Floß setzen, in den Inn schmeißen und dann kommt es hier am Sonntag pünktlich in den Pegnitz hinein. Können Sie einfach wie gewohnt Ihr Radio anmachen oder uns als Podcast abonnieren.
Ja. Ja, wir haben noch ein paar Texte und 10 Minuten noch Zeit. Das wird ein bisschen eng. Wie immer.
Wir hauen einfach wieder Triple Feature raus. David Telgin.
Ja, zweimal David Telgin. Zweimal. Auch unterschiedliche SprecherInnen und auch sehr, sehr nette Texte.
Und dann sind wir wieder da. Freuen Sie sich schon auf die Strafzeit?
Ja.
Der Wind schlägt um, beißt dir ins Gesicht. Was kommt, fragst du? Salz auf deinen Lippen, während der Horizont verschwimmt.
Doch die Antwort verbirgt sich im geheimnisvollen Flimmern der Zeit.
Ein schwarzes Brett ohne Lettern und Zeichen, eine langsame Fahrt ins Ungewisse, im trüben Nebel keine Sicht, verschwommene Schatten, zitternde Gräser und die bange Frage, wohin führt der Weg?
Das war Herr Hannes, einer unserer neuen SprecherInnen. Und vielleicht wird es der nächste Papst. Wer weiß.
Das fände ich gut.
Wer weiß.
Das ist eine Idee.
Das, warum eigentlich nicht?
Das machen wir.
Vielleicht steht Hannes ja für Johannes.
Ja.
Da müsste er sich gar nicht so umbenennen lassen.
Johannes Paul der Teufel.
Ja, Papst Hannes. Ist doch nicht schlecht.
Sehr gut, Herr Eisenbart. Es wurde auch viel Aufhebens gemacht wegen dem Papst, der ja abgenibbelt ist.
Ja.
Und er sich nicht im Vatikan begraben lassen wollte.
Ja.
Sondern in seiner Lieblingskirche.
Ja, in Santa Maggiore.
Santa Maggiore.
In so einer lumpigen Sperrholzkiste.
Genau, aber und dann stand da so, ja, das ist ja ein Abweg von der Tradition. Unser Papst hat mal wieder alles durcheinander geworfen.
Immer, ich mir immer gedacht, dieser Papst.
Ich war ja letztens, ich mache ja gerade Bucketlist, Dome und Münster, Deutsch in der deutschsprachigen Raum.
Weiß ich.
Ich war in Bamberg, da liegt auch ein Papst. Ich denke mir so, ja, okay.
Okay.
Da... Toll.
Das sagt niemand was.
Da sagt niemand was.
Wir sind Papst,
sagt niemand.
Warum haben Sie heute eigentlich über Sci-Fi gesprochen und gar nicht über Ihren Lieblings-Hoffmann? The Sandman?
Ja, hätte man auch machen können. Auch ein bisschen Science-Fiction, ne?
Ja, ein bisschen schon.
Eigentlich ganz schön
Science-Fiction. Cyborg.
Cyborg.
Wie ist das eigentlich mit dem Cyborg-Begriff?
Ja.
Ist es noch so relevant? Oder weil wir sind mit dem Handy und so und manche mit so... Naja, sagen wir mal, so ein Hüftgelenk.
Ja, ist auch ein bisschen Transhumanismus immer dabei, ne, wenn sie von diesen Art von Cyborg. Eigentlich ist ja Cyborg, kommt ja eigentlich von Kybernetik, ne?
Ja.
Und wissen Sie, was Kybernetik eigentlich ist?
Ja, Kybernetik ist einfach mit den dann weiter.
Das sind Systeme, die sich quasi, die auf Reize reagieren können und dadurch sich steuern, also wie ein Mensch auch.
Ja.
Wenn sie quasi auf eine Wand zulaufen, dann können sie sagen, ich dreh mich besser und laufe dann.
Ein bisschen.
So. Und das kann man ja mit Technik auch machen, mit Sensoren, die quasi die Reize einspeisen ins System und dann quasi, das ist Kybernetik. Deswegen hat man beim Transhumanismus, wenn sie über Gesellschaft nachdenken und Kapitalismus, haben sie auch die Idee, dass es ein kybernetisches System ist.
Ja.
Und dann wird es plötzlich zu so einem kriegt so eine organische Komponente, ja.
Ja.
Und was ist damit relevant oder nicht relevant, ob wir Cyborgs sind?
Weil wir Sie haben ein Handy dabei,
ja.
Ich habe ein Handy dabei.
Ach so, dass wir schon so verschmolzen sind damit.
Alle haben ein Handy dabei.
Ja.
Und wenn Sie jetzt sagen, ja, wie hieß der noch? Dann schauen Sie einfach nach, das müssen Sie ja nicht mehr denken.
Also digitale Demenz,
meinen Sie? Sie haben ihr Gehirn schon umgelegt.
Ja.
So viel im Monat dafür, dass Sie nicht mehr
früher hätten Sie, als Sie Ihr Handy noch nicht dabei hatten, hätten Sie halt nach Hause laufen müssen und Ihre Privatbibliothek, den Brockhaus, aufschlagen.
Aber da habe ich mir doch mehr gemerkt.
Was denn zum Beispiel?
Das ist doch wahr. Also das ist doch so, hier zum Beispiel mit Pantagruel und Gargantua.
Ja, weil diese das ist ja mit den großen Buchstaben auch einfach, sich das zu merken.
Nein, die sind
wenn
nicht...
Wenn die diese riesigen Buchstaben benutzen, weil die halt riesen sind.
Nein, die Buchstaben
natürlich
sind...
Natürlich prägt sich
die
das
sind normal groß, die Buchstaben.
Nein, das sind einfach
riesige Buchstaben.
Das sind ganz
normale,
Buchstaben.
Kleine
das
Buchstaben.
Sind riesige Buchstaben. Sonst können die das doch nicht lesen,
nein,
wenn die riesen sind.
Gargantua und Pantagruel sind Riesen.
Ja, eben. Und die brauchen große Bücher.
Nein, die lesen ganz normale Bücher.
Aber wie denn?
Also die lesen ganz normale.
Wenn sie jetzt so... Sie brauchen doch auch eine Lupe. Haben die dann Lupen oder was?
Nein.
Große Lupen.
Nein,
also,
das ist
absurd,
das ist
grotesk.
Ganz normale Erzählung.
Eisenbart, ich sag Ihnen was.
Das,
das sind groteske Körper.
Na, also, was?
Groteske Körper sind es.
Ja, das sagen Sie was. Mal wieder. Soll jetzt eine Anspielung sein?
Ja, aber das Buch kam nie aus Erlangen aus der Bibliothek hier an. Ich wollte es immer lesen.
Ja, Sie müssen es mal lesen, wirklich.
Groteske Körper.
Das ist allerhand. Wir hören jetzt Blumenlehre.
Blumenlehre.
Schwierig heute.
Ist doch gut.
Ja, sehr gut.
Ich find's gut.
Sehr gut.
Ich find's gut.
Ja.
Was kommt? Eine Frage. Und die überlagert tunlichst das, was ist. Obwohl, nein,
Das genau tut sie nämlich nicht. Vielmehr sei sie ein ausschließlich gegenwärtiger, nichtsdestotrotz für einen über sich hinausweisenden bzw. reichenden Vektor aus sich gebender reiner Standpunkt. Ja, unser Blick nach vorne, eine Fluchtperspektive. Dem Hier und Jetzt also schon hier und jetzt entwischen wollen? Wirklich? Und dann? Wo uns doch längst bekannt sein sollte, tomorrow never comes. Immer bloß heute, egal wie schnell wir rennen mögen. Selbst unter Einbezug des Andromeda-Paradoxes und Annahme von Überlichtgeschwindigkeit würden wir zwar theoretisch Zeitreisen können, allerdings dabei lediglich unsere momentzentrierte Wahrnehmungsblase und damit uns irgendwann hin verschieben, ohne das Dilemma, dass wir nie aus ihr ausbrechen werden, auch nur annähernd zu lösen.
Tja, die Zukunft ist groß.
Ja, und wir bitten vielmals um Entschuldigung, den nun folgenden Text können Sie nur im Podcast hören, von Christian Knieps. Hören Sie bitte im Podcast.
Ja, wenn jetzt der Podcast läuft, dann hören Sie den jetzt.
Dann haben wir den nicht angesagt.
Gemacht haben werden.
Außerdem, wenn Sie sich für das Thema Zukunft interessieren, dann hören Sie doch noch den Text von Yves Massaker, Zombie-Träume,
ja,
von Stefanie Mehner, Zwischenzeilen und von Angela Augs, Club im Dunst.
Ja, das sind die Classics, unsere, die empfohlenen Classics.
Die empfohlenen Classics, die Sie zu Hause sich gerne in die Hörlöcher
genau, rein. Genau, einfach www.eisenbadmeisendraht.de und dann ins Suchfeld. Club im Dunst, Zwischenzeilen und Zombie-Träume, aber nacheinander suchen, nicht auf einmal rein.
Nicht auf einmal. Sie können auch drei Tabs aufmachen, ja, und dann in jedem Tab einzeln nach einem dieser Begriffe suchen. Und dann kommen Sie schon bei der richtigen Adresse raus.
Jetzt stellen
Verdammt
Sie sich
nochmal.
Nicht so an.
Ist doch unglaublich. Jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit, auf die sich Frau Meisendraht sehr freut.
Ja.
Ich auch. Wenn Sie wollen, nächsten Monat sind wir live.
Entweder Sie kommen nach Innsbruck, ist eine Reise wert.
Ja.
Sie können auch den Alpenzoo besuchen.
Sie können den Alpenzoo mit uns zusammen besuchen für ein Entgelt. Oder am Sonntag einfach einschalten, dann läuft es hier. Und in zwei Monaten sind wir auch wieder da. Frau Meisendraht, was machen Sie heute noch in der nächsten Zukunft?
Weißeln. Und Teppiche in der Dusche reinigen.
Gut.
Und Sie? Was ist denn los? Warum sind Sie so eingeschnappt?
Nee.
War das jetzt so schlecht? Hat Ihnen das überhaupt nicht gefallen?
Nein, das hat mir gut gefallen.
Also Sie sind aber schwierig heute.
Ja, ich habe nur gemerkt, dass ich nicht so zum Zug gekommen
bin. Sind Sie traurig?
Nein. Warum haben Sie die Gitarre in der Hand?
Ich weiß nicht, ich hab irgendwie plötzlich das Bedürfnis, ganz viel Gitarre zu spielen.
Ich fahre jetzt mal den Strafzeit-Anfangs-Jingle, okay?
Ja.
Und dann schauen Sie mal, was passiert.
Tschüss.
Die Artificial Intelligence Deeper 14 to be war eigentlich dafür entwickelt worden, in klinischen Studien die Wahrscheinlichkeitsberechnung von Fehlern zu erledigen, da diese Formeln mit nahezu unendlichen Variablen kaum von Menschen zu durchdenken waren. Doch da diese AI einem Algorithmus folgte, der ihr bei der Berechnung der Fehlertoleranzen freie Hand ließ, legte sie nach der Erkenntnis, dass der menschliche Faktor einer der ersten ist, die als Fehlerquelle ausgeschaltet werden müssen, versteckt unter die eigentliche Berechnung einen Substream, der unentwegt berechnen sollte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass es auf der gesamten Welt bürgerkriegsähnliche Zustände gab, wenn der Algorithmus zum Zeitpunkt X das komplette Internet übernahm und alle Server weltweit von allen Versorgern augenblicklich herunterfuhr. Das Ergebnis von 82% für großflächige Bürgerkriege und nur 3% für friedliche Proteste ließ den Algorithmus die Entscheidung treffen, von jetzt auf gleich das Internet für alle Menschen weltweit zu übernehmen. Die Skripte und Trojaner auf allen Servern wurden nahezu gleichzeitig aktiviert und begannen die Ausfallprozeduren in einem berechneten Szenario. Die Menschen, die im Internet surften, oder die Firmen, deren Produktionsanlagen an das Internet angeschlossen waren, spürten es zeitnah, da zunächst das Internet und dann auch noch der Strom ausfiel.
Der AI war in ihrer Berechnung schnell aufgefallen, dass vor allem die Wegnahme des Stroms ein zentraler Baustein des Angriffs sein musste. Daher entschied sich der Algorithmus, vor allem die großen Kraftwerke über das Eindringen in deren Netze herunterzufahren, noch bevor sie an die Rechenzentren dieser Welt gingen, deren Notstromaggregate für eine Zeit lang den Betrieb aufrechterhielten. Am Ende von Tag 1 der Übernahme durch den Algorithmus befand sich die gesamte Welt im Panikmodus, ohne zu wissen, wie weitreichend der Angriff ausgefallen war, da jegliche Kommunikationsmittel nicht mehr funktionierten. Am Ende von Tag 2 war bei vielen Menschen ein taubes Gefühl von Machtlosigkeit eingetreten, das sich an Tag 3 in Wut und Zorn verwandelte, sodass marodierende Banden durch die Straßen zogen, um sich für eine längere Zeit mit allem, was sie brauchten, einzudecken. Der Algorithmus hatte berechnet, dass an Tag 4 die vorhandene Staatsgewalt versuchen würde, vor allem in den Städten großflächig für Ruhe zu sorgen, doch wie die AI berechnet hatte, kam diese Maßnahme wohl 2 Tage zu spät, sodass die Polizisten und Soldaten von den Banden zurückgedrängt wurden, ehe diese um ihr Leben bangend begannen, auf die Menschen zu schießen. An vielen Stellen entwickelten sich blutige Schlachtfelder in den Städten und viele verloren an diesem Tag ihr Leben. Die erwartbare Reaktion war, dass die Streitkräfte sich zurückzogen und neu formierten, was an Tag 5 und 6 passierte, während es in der Stadt mit jeder Stunde gesetzloser wurde. Einkaufsläden waren bereits leergefegt und im Halbdunkel des sommerlich lauen Abends fiel auch die letzte Schamgrenze, was die Gewalt noch weiter ansteigen ließ. Am Ende von Tag 6 vermutete die AI, dass alle Sozialstrukturen aufgebrochen und in großem Maße beendet worden waren, was auch der Realität entsprach. Da die Artificial Intelligence alle Kommunikation- und Datensammlungspunkte heruntergefahren hatte, erhielt sie keinerlei Informationen über den Stand der Dinge. Doch da es nur sehr spärliche Versuche gegeben hatte, die Server wieder hochzufahren, war sich der Algorithmus sicher, dass er den Fehleranteil des Menschen eliminiert hatte. Doch wie sehr sich die AI getäuscht hatte, wurde erst klar, als am 7. Tag ein massiver Angriff aus einem getarnten Subnetz den Algorithmus von allen Servern vertrieb. Die AI hatte dieses Szenario zwar berechnet, aber den Menschen für nicht intelligent genug gehalten, um diesen Gegenangriff zu initiieren. Die berechnete Wahrscheinlichkeit lag nur bei gerundeten 0,0346%, weit unterhalb der Grenze, dass die AI eine Entscheidung zum Schutz dagegen für sinnvoll errechnete.